Willkommen beim Horror-Special von den Bewegtbildbanausen.
Großartig.
Du bist ein Freund von Konterkarikieren.
Ja, super.
Insofern, wir haben ein Supporter-Special, nämlich das 17. an der Zahl.
Mhm.
Und Supporter-Special sind die Episoden, wo wir nur Filme behandeln, die irgendwie von losen Auftragsfilmen oder sonst wie aus Supporterköpfen, die uns bei Patreon Steady unterstützen, kommen.
Ja.
Aber das ist das erste Mal, dass wir so thematisch das Ganze ein bisschen aufziehen.
Ja, hat sich angeboten, weil halt alle im Oktober ganz allen Klischees entsprechend Horrorfilme reingeschmissen
haben. Allen Klischees entsprechend. Da schwingt ein kleiner Vorwurf mit, wie unkreativ ihr seid.
Na, wann kommt denn der Komödienmonat?
Wann kommt der Komödienmonat? Welchen Monat ist der überhaupt?
Ja, sag du's mir.
Na, wann
mir
ist
war
der?
Vor dem Podcast auch nicht bekannt, dass im Oktober besonders viele Horrorfilme geguckt werden.
Das war dir nicht bekannt vor dem Podcast? Alter. Okay. Das habe ich jetzt tatsächlich so als, ist schon eine Horrorsaison.
Siehst du?
Aber
Klischees.
Du musst den Leuten halt sagen, wann die Comedy-Saison ist, dann machen die das.
Ja, nee, ich habe doch gerade erzählt, ich weiß sowas nicht, deswegen erwarte ich jetzt von dir, dass du mir sagst, der November ist der Komödienmonat.
Nee, der ist im August. Gerade vorbei leider.
Ah, schade.
So close.
Bis nächstes Jahr hat er es eh vergessen.
Ihr müsst ein Jahr warten, genau, bis nächstes Jahr hat er vergessen. Ihr müsst jetzt ein Jahr warten, bis sonst diese komischen Zweitklassik-Komödie da reinschmeißt.
Warum müssen es denn gleich Zweitklassige sein? Also,
so sind es erstmal zweitklassige Horrorfilme.
Ja, wollte gerade sagen, beziehst du das jetzt auf das heutige Line-Up? Sind das alles zweitklassige Horrorfilme?
Nein, natürlich nicht. Nur guter Stoff hier von der Supporterschaft.
Siehste?
Nur gutes Zeug von
ich
euch.
Ich traue denen auch zu, dass die solide bis sehr gute Komödien reinschmeißen.
Ich traue denen auch zu, dass die zwischen solide und schlecht auf jeden Fall da auftragsmäßig einiges drauf
Siehste?
Haben.
Glas halb leer Typ.
Bei denen schon, ja, bin geprägt.
Bei unserer Supporterschaft meinst du, ist nichts anderes zu erwarten.
Ja, es hängt ein bisschen vom Support ab, aber ich sag mal so, auf ein paar von euch kann man sich verlassen.
Mhm. Siehst du, aber da ein paar ist von ja denen, auch paar bisschen von, was von der Arthouse-Gesellschaft dabei.
Ja, ja, aber es muss ja nicht nur Arthouse sein, sondern
Arthouse-Komödien sind jetzt auch eher selten.
Aber es ist halt so, ein paar von denen sind halt eine Wildcard von der Supporterschaft.
Ja, da musst du dann genauso durch, wie ich jetzt durch das heutige Line-Up.
Das ist richtig, ja. Ist ja nicht dein bevorzugtes Genre, aber du hast dich ein bisschen dem Horrorgenre geöffnet, hat man ja mitgekriegt im Laufe dieses Podcasts.
Ja, ich glaube, mehr als ein bisschen.
Mehr als ein bisschen. Und heute haben wir verschiedene Facetten aus dem Horrorgenre.
Voll.
Wird es interessant und wir raten 6-mal Feuer, Alter.
Ja, das kann was werden.
Könnte lustig werden.
Aber das geht in beide Richtungen. Also ich habe mir auch wirklich bei vielen von diesen Filmen dachte ich so, Alter, wie wird er das finden? Ey, weil
da habe ich
also voll oft so eine Pro und Contra als keine Liste gemacht, aber halt so im Kopf dachte ich ja, okay, das spricht dafür und das dann wiederum sehr dagegen. Bei manchen war es echt tricky.
Hast du mit Frauchen hier so eine Flipchart-Präsentation gemacht?
Ja, genau. Digga, nimm dich mal nicht so wichtig.
Also echt. Ich nehme mich wichtig. Plus, minus. Entschuldigung, dass ich unsere Punkteraten hier ernst nehme, ja?
Ernst nehmen?
Ich hätte es auf jeden Fall gemacht.
Dafür, dass du es ernst nimmst, läuft es aber nicht so gut, ey.
Ja, stell dir vor, ich würde es nicht ernst nehmen, wie es da laufen würde.
Meinst du? Vielleicht wäre das mal das neue Konzept.
Ach so, ein bisschen Larifari, ja, und dann gewinne ich.
Und dann so aus der Hüfte und schwupps, hast du gewonnen.
Ruhmreich ist unentschieden geschafft in der Supporter-Episode.
Ja, gratuliere.
Ja, danke, Alter. Das
Ruhmreich, weiß ich nicht. Das müssen dann die Supporter entscheiden.
Ich weiß auch nicht, ob man in der Kombination mit dem Unentschieden jeweils das Wort Ruhmreich benutzt hat als Adjektiv, aber ich mach das mal.
Ja, wenn dann so ein Viertligist gegen Bayern irgendwie ein Unentschieden holt, ist es da schon.
Das ist ein ruhmreiches Unentschieden, ja.
Oder? Ja.
Ich bin der Viertligist in diesem Szenario, sehe ich das richtig?
Nee, du bist natürlich Bayern.
Ich möchte nichts anderes sein als der FC Bayern.
Ich weiß. Ich habe mit Fußball zu wenig am Hut, um da mitziehen zu können.
Ja, ich merke schon.
Mhm.
Ja. Ja, ich bin immer noch am Hadern, jetzt sind wir abgedriftet, aber ich bin immer noch am Hadern, ob ich mir das neue FIFA kaufe. Ich habe mir so eine 10-Stunden-Probetest-Version geholt und nach 9 Stunden bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das geil finde, Alter. Das ist echt.
Warum? Haben die grundlegend was verändert?
Seit letzten Jahr haben die was verändert, sodass ich, das ist das erste Mal, dass ich letztes Jahr immer noch das FIFA von davor gespielt habe.
Okay.
Und jetzt ist schon das zweite FIFA, nachdem FIFA rausgekommen, was ich spiele. Mhm. Und das finde ich auch nicht geil. Also finde ich besser als das letzte, aber immer noch nicht geil.
Lässt sich das kurz erklären, was sie da verändert haben? Was es jetzt plötzlich so ätzend macht?
In erster Linie ist es auf jeden Fall sind es die Einstellungen und das Layout, wie du jetzt Strategien einstellen kannst und so. Du musst so Voreinstellungen machen und so weiter, also wo du halt die Spieler schon positionierst. Und früher war das so, da konntest du die irgendwie mit ein, zwei Zügen konntest du die dann verschieben. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, beziehungsweise es ist einfacher, wenn du es dann gemacht hast, aber ich finde es super unübersichtlich und ein bisschen kompliziert mit dem Mannschaftsaufstellung und der Taktik und so.
Okay.
Das finde ich schon nicht geil und das...
aber so am Handling ach, selbst doch, während doch, des Spiels?
Die machen schon sehr, sehr seltsame Sachen. Also was aber FIFA schon immer gab, dass die so Fehlpässe machen und irgendwo hinpassen. Aber letztes Jahr war es ja so, da dachte ich so, Alter, hier ist das ja völlig random. Da kannst du ja gar nichts mehr irgendwie beeinflussen.
Was?
Ja, bei den paar das Spielen, die ich gemacht habe, dachte ich
so, eher so, als Bescheid. Würdest du da was falsch machen.
Gut.
Naja, also willst du mir doch nicht erzählen, dass du in dem Spiel nicht dahin passen kannst, wo du hinpassen willst.
Nicht so wirklich.
Das wird's ja völlig random machen, Alter. Das
ist random FIFA.
Okay.
Deswegen habe ich zum ersten Mal tatsächlich das FIFA von davor einfach durchgespielt, das ganze Jahr.
Mhm.
Und jetzt spiele ich in die zweite Saison danach immer noch das alte FIFA rein. Egal. Wir wollten ja über Horrorfilme reden.
Ja.
Weil es schon Oktober.
Das machst du dann nicht, ne? Dass du dann irgendwie auch passend zum Oktober irgendwie Resident Evil zockst oder so.
Ich habe ja schon gesagt, dass ich passend zum Oktober, dass ich es zwar ganz cool finde, so zur Halloween-Saison Horrorfilme zu gucken, aber ich bin ja da wie du, ich bin da trotzdem nicht beschränkt auf diesen Halloween-Monat. Ich gucke ja auch Horrorfilme außerhalb des Monats.
Hm.
Und insofern spiele ich auch Resident Evil im Januar.
Verrückt.
Verrückter Guess, ja.
Ja, da kennst du nichts.
Da kenne ich nichts, nee. Ich bin da nicht so auf diesen Monat fixiert.
Nö, aber bei Filmen bist du ja schon so, dass du sagst, ich gucke mir halt im Hochsommer keinen Weihnachtsfilm an.
Das ist ja wieder was anderes, ja, weil Weihnachtsfilme sind ja saisonbedingt.
Ein Horrorfilm. Geht das wieder los, hör auf. Das führt nirgendwo hin.
Ja, nicht alle Horrorfilme spielen an Halloween, also deswegen verstehe ich den Vergleich nicht.
Hä?
Digga, es ist doch, natürlich kannst du einen Weihnachtsfilm auch im Sommer gucken, aber wenn du sowieso in Weihnachtsstimmung bist, wenn draußen, keine Ahnung, Weihnachtsbäume geschmückt sind, wenn du deiner Freundin gerade ein Weihnachtsgeschenk gekauft hast, da kommen doch Weihnachtsfilme mit einem anderen Impact daher.
Ja, ist ja, doch viel schöner. Voll, Riesenunterschied.
Mit der passenden Atmosphäre.
Hm.
Okay, er versteht mich nicht. Er will mich
doch,
nicht
natürlich verstehe ich dich. Ich sehe es halt anders.
Aber du siehst schon den Unterschied zwischen einem Weihnachtsfilm und einem Horrorfilm, der jetzt nicht zwangsläufig an Halloween irgendwie mit Halloween zu tun hat.
Ja, der Umkehrschluss funktioniert für mich halt nicht. Aber ist ja auch Latte, Alter. Das ist wirklich völlig egal.
Ja, schon wieder eine dieser Diskussionen, die du sofort in die Mülltonne kloppen kannst, in die Ökotonne.
Ja, sag ich doch, das führt zu nichts.
Gut,
deswegen,
haben wir das
müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen.
Wenigstens haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir wissen, wann wir irgendeine Diskussion im Keim ersticken.
Wir haben dazu gelernt. Naja, aber ich meine, nichtsdestotrotz machen wir das jetzt ja schon auch nicht das erste Mal, ne? Das war die Jahre davor nicht anders, dass da in der Jahreszeit recht viele Horrorfilme so in Lusttopf und in die Auftragsfilme geflattert sind.
Ja, ja.
Und
insofern können sich da auch die anderen den Schuh anziehen. Es gibt ja schon viele, also auch bei Letterboxd werden da sehr viele Horrorfilme gelockt.
Naja, klar.
Oktober kann man nicht anders sagen.
Mhm.
Aber dass wir das geballt so in eine Episode packen, und ich bin jetzt auch einer, der immer wieder Horrorfilme guckt, aber jetzt so, ich bin auch einer, der gerne Genres verteilt. Das ging jetzt nicht natürlich in der letzten Woche, weil ich die Horrorfilme dann nacheinander bingen musste und bei dir sieht's ja ähnlich aus.
Naja, voll, klar. Wenig anderes dazwischen geguckt.
Richtig, und das hätte ich wahrscheinlich dann anders getan. Also ich hatte dann, was ich mit der Olsenbande in der Support-Episode gemacht habe, damit hätte ich wahrscheinlich jeden einzelnen Film abgewechselt, aber das hätte dann nicht mehr hingehauen zeitlich.
Mhm.
Und insofern ist es mal so geballt gewesen. Ich würde mir auch nicht 6 Western hintereinander angucken. Also es ist...
Naja, verstehe ich schon.
Das ist jetzt wirklich gezielt für den Podcast, ansonsten entspricht das nicht meinen Gewohnheiten.
Ja, aber du hast ja angedeutet, bei diesen Filmen sind ja schon auch noch andere Genres dabei, ne? Die sind jetzt, gehen nicht alle komplett in die gleiche Richtung und nur weil da Horror draufsteht, ist das nicht jetzt thematisch alles das Gleiche.
Das ist richtig.
Das ist schon recht gut breit gefächert, finde ich.
Mhm. Finde ich auch.
Ja, mit welchem wollen wir anfangen?
Ja, es gibt ja einen, der spielt ja sogar an Halloween. Da können wir ja die Leute direkt irgendwie reinschmeißen in die Saison. Zum Wochenende. Insofern würde ich sagen, wir fangen mit Trick or Treat an.
Okay.
Aus dem Jahr 2007. Und grüßen Mr. Yoshimitsu.
Der kam von Mr. Yoshimitsu. Okay.
Schatzi, schenk mir ein Foto.
Was?
Schenk mir ein Foto von dir.
Du erwartest jetzt nicht irgendeine Reaktion darauf, oder?
Ist ein Malle-Hit.
Natürlich.
Und ich weiß ja, wie zuwider dir das ist jetzt. 6 Horrorfilme zu besprechen und dass du ja kein Fan davon bist, in einer bestimmten Saison dann irgendwie bald diese Filme zu gucken, hast du ja gerade gesagt.
Nee, Moment mal, warum unterstellst du mir jetzt, dass es mir zuwider ist, darüber zu sprechen?
Nee, nicht
zuwider. Ich hab die alle geguckt.
Ja, nicht zuwider, sondern ich meine, das ist ja schon so ein bisschen, das ist ja typisch so, jetzt kommen die im Oktober alle mit Horrorfilmen. So. Das,
naja, also den Innovationspreis kriegen wir nicht dafür, Digga.
Siehste? Nee, den Innovationspreis wollen wir auch nicht.
Aha.
Aber ich dachte, ich locker die Horror-Episode ein bisschen auf, indem ich ein paar Malle-Hits, indem ich mit Malle-Hits einfach in die Rezension überleite.
Okay, ja, cool.
Weil wenn ich irgendwas, ich habe mal wieder irgendwas gesucht, was komplett irgendwie konträr ist zum Halloween-Saison. Mhm. Auch wenn man das auch durchaus auch ins Horror-Genre packen kann, diese Musik.
Ja, eben.
Insofern mache ich das jetzt bei jeder Rezension, dass ich jetzt Malle-Hits schmetter.
Mhm.
Und,
ich bin gespannt. Du kriegst da also als DJ bist du ja natürlich versiert und kriegst ausreichend Malle-Hits zusammen.
Ja, definitiv. Also ich könnte noch 200 andere Supporter-Specials damit füllen, ohne Problem.
Sagt er auch noch stolz, ey.
Ich bin gespannt, wie viel du davon kennst.
Ja.
Schatz, ich schenke mir ein Foto, kennst du offensichtlich nicht.
Nee. Ich will auch keine Hintergrundinformationen, das klingt furchtbar.
Bist du etwa kein Fan von Mickey Krause?
Boah, Alter. Nee, echt nicht.
Shoutout zu meinem Man Mickey Krause. Wir machen jetzt erstmal die Rezension von Trick or Treat.
Für dich, Mickey,
ja. Für dich und Mr. Yoshimitsu. Ihr seid.
Meinst du, sind Brüder im Geiste?
Ihr seid das Tag Team für diese Rezension jetzt.
Okay, wow. Die Paten für diesen Film. Super. Also beim Fantasy Filmfest immer heißt so, dieser Film wird jetzt präsentiert von bliblablub.
Da kommt kurz ein Video von Mickey Krause aus dem Garten.
Da genau, wir Mickey wie Krause und Yoshimitsu, Alter.
Richtig, ja, wie sie den Film anpreisen. Ja. So sieht's. Und am Ende singt er. Schatzi, schick mir ein Foto.
Das fahrhaft. Ich bin erstaunt.
Kann nur gut werden.
Ich habe selten einen so starken Mann gesehen.
Aber hallo.
Ja, dann Yoshimitsu wollte diesen hier. Dann raten wir mal fröhlich.
Dann machen wir das. Fangen wir mal an mit dem lustigen Gerate.
Ja. Das ist jetzt wieder einer von denen, wo ich wirklich keine Ahnung hatte, wie du das schlussendlich gefunden hast, Alter. Deswegen, ich sag mal 6,5.
Ein paar andere waren leichter, ja?
Ja.
Okay, ich glaube, ich mach's kurz, dass das nicht deine Art von Horrorfilm ist, die du magst.
Meinst
du? Und ja, und auch wenn du Dylan Baker und so ein paar Leute, die hier beteiligt waren, durchaus gut findest. Brian Cox, Alter, hallo. Ich glaube nicht, dass du dem Film an sich groß was abgewinnen konntest. Deswegen sage ich eine 3.
Mhm. So.
Ja, Trick or Treat aus dem Jahre 2007.
Ja. Michael Dougherty, oder wie wird der Herr ausgesprochen?
Ja, Dougherty oder Dougherty vielleicht.
Mhm.
Aber Dougherty klingt richtig.
Ja.
Superman Returns hat der Mann gemacht.
Mhm.
Und den zweiten X-Men. Das ist ja eine Reihe, die ich richtig gut fand. Und wir haben noch keinen einzigen X-Men-Teil irgendwie besprochen.
Stimmt, ne? Das ist mir neulich auch mal aufgefallen.
Wir haben, glaube ich, irgendwann am ersten Jahr haben wir noch den letzten, glaube ich, im Kino gesehen. Das ist, glaube ich, der einzige aus dem kompletten Franchise.
Naja, okay, stimmt. Den, also Dark Phoenix hieß
Dark
der,
Phoenix, genau. Den hatten wir hier.
Den hatten wir, ja.
Aber die alten Teile und so, das ist für mich eine richtig geile Superhelden- beziehungsweise Comic-Verfilmungsreihe.
Ja, ich mag X-Men auch sehr. Voll.
Promo-Match. Vierfach mal dein Los, dass es mal kommt. Wollen wir gerne rezensieren hier. Ja, aber jetzt erstmal zu Trick or Treat.
Aber wir kennen dann doch recht viel andere Sachen auch von ihm, ne?
Was hat er noch gemacht?
Ja gerade. Na, Krampus, weiß ich nicht, ob du den kennst.
Ah, Krampus habe ich nicht gesehen, ja.
Aber Godzilla, King of the Monsters, jetzt stimmt. 2019, den haben wir beide gesehen.
Ja, da waren wir im Kino.
Ja. Aber eben, also mit 14 Credits, jetzt 2 upcoming davon. Oh, Trick or Treat 2 kommt.
Hat er sich ja Zeit gelassen damit.
Mit dem zweiten Teil.
Ja, mit dem Sequel. Ja. Wenn wir sehen, dass der hier im Jahr 2007 rausgekommen ist, schon 18 Jahre her.
Aber das ist wieder die Sorte Film, wo ich mir total gut vorstellen kann, dass der eine krasse Fanbase hat.
Mhm.
Oder?
Ja, aber ich kann es ja nicht mit Bestimmtheit sagen, ob den jetzt, aber den haben schon viele bei Letterboxd geloggt und gesehen. Insofern kann schon sein, dass der da irgendwie so ein Must-See irgendwie ist oder dass man den mal irgendwie im Horrorgenre oder als Horrorfan gesehen haben muss. An mir ist der jetzt komplett vorbeigegangen.
Ach guck mal, in den Trailer Effects von Trick or Treat 2, was eben noch in Entwicklung ist, steht, dass 2009 Dougherty erzählt hat, dass der in der frühen Entwicklung von Trick or Treat 2 war, aber es noch keine Pitches gibt und er dann eben auch gesagt hat, dass Fan Interest and Support was the driving factor behind Trick or Treat obtaining a sequel. 2013 dann angekündigt und ist immer noch nichts passiert, Alter. Krass. Ja, gucken wir mal, ob das passiert. Aber eben, es gibt eine Fanbase, das dachte ich mir. Bei der Sorte Film wundert mich das nicht.
Wundert dich nicht. Mhm. Ja, wundert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Ist auch jetzt ungesehen, glaube ich, dass ein Film, den Fabster auf jeden Fall mal gesehen hat. Kann ich mir vorstellen.
Ja, und so, Erik kennt den doch bestimmt auch.
Ja, bestimmt. Jetzt, ohne dass ich bei Letterboxd drin war, Fabster ist ja nicht bei Letterboxd, aber ich glaube schon, dass Erik den gesichtet hat. Aber ich traue ihm auch zu, dass er ein paar von den anderen Filmen gesehen hat.
Na, ich finde, die meisten aus dem heutigen Line-Up sind sowieso Filme, die man auch auf dem Fantasy-Filmfest erwarten könnte.
Die meisten, ja.
Und diesen hier auf jeden Fall auch.
Mhm. Da kannst du recht haben.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Ich würde sagen, du leitest mal ein in die Halloween-Saison als...
Warum das denn?
Als Fan.
Jetzt ausgerechnet bei dem, ja?
Wieso denn nicht bei dem?
Weil ich da die Handlung nur noch schwer zusammenkriege.
Ach so.
Das war der erste, den ich geguckt habe von dem Line-Up. So gesehen machen wir das chronologisch richtig.
Ach, der ist am längsten
her. Aber der ist jetzt am längsten her.
Er ist jetzt bei mir auch nicht gestern gewesen.
Vor allem sage ich dir noch so, hey, bei zwei Filmen bin ich nicht so gut aufgestellt.
Nee, du hast was anderes gesagt, mein Freund. Du hast gesagt, du hast nichts rausgeschrieben dazu. Das heißt ja nicht, dass du die Handlung nicht beschreiben kannst.
Ja.
Ja, so habe ich es jetzt gedeutet. Ich dachte trotzdem, dass du die Story zusammenfassen kannst.
Okay. Nee, das wird ein übles Gestottere, wenn ich jetzt versuche, die einzelnen Handlungsstränge zusammenzukriegen, weil das ist tatsächlich was ich an dem Film echt cool fand, dass wir hier halt unterschiedliche Handlungsstränge haben, die aber alle relativ subtil miteinander verwoben sind.
Ja, das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen so dieser 11-14-Charakter, wo sich so bestimmte Charaktere dann nochmal kreuzen die Wege und
genau,
dann kriegt
das
jeder nochmal
so
eine eigene, einzelne Storyline, ja.
Und dass du halt auch eben, wenn du drauf achtest, halt hier und da Figuren im Hintergrund siehst, die du
oder
dann
hörst,
eben aus oder hörst, ja, die du dann aus dem anderen Handlungsstrang dann wieder siehst.
Ja, stimmt.
Manchmal ist ein relativ offensichtlicher Perspektivwechsel einfach, aber eben manchmal sind die schon auch ein bisschen weiter weg voneinander, interagieren nicht unmittelbar miteinander und trotzdem ist das eben alles recht cool miteinander verwoben, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Also es geht damit los, das ist die Figur von Leslie Bibb, ne?
Das Pärchen, genau.
Das Pärchen am Anfang, die kommen nach Hause von einer Kostümparty, logisch, Halloween.
Und ja, ist Halloween-Nacht.
Ja, und wir sind in Ohio, das weiß ich noch. Und die Lady hat dann eben in ihrem Garten, wie halt alle, wir sind ganz offensichtlich in so einer Kleinstadt, Vorstadt, alles so weiße Zäune und Vorgärten. Und jeder hat halt so die krasse Halloween-Dekoration in seinem Garten stehen. Und bei ihr stehen halt die ganzen Kürbisse mit den Kerzen drin und sie will die alle ausmachen, weil sie sagt, lass uns das gleich machen, morgen hat da keiner Bock drauf. Und der Mann sagt dann aber, nee, das ist ja, das kannst du nicht machen, weil ne, der Aberglaube besagt, dass du die halt anlassen musst, weil sonst schlimme Dinge passieren. Und ja, sie scheißt aber drauf, macht das aus, er will irgendwie Sex, sie sagt, geh schon mal rein, schmeiß schon mal das Tape an. Ich auch dachte, okay, kriegen wir dazu noch nähere Informationen, was ist das für eine Praktik? Ne, weil, also wir sehen ja dann, dass er was reinmacht. Was stand da drauf? Irgendwas, was in Richtung Tierreportage geht. Ne? Jedenfalls wirft er dann so eine VHS ein und macht sich halt schon mal ready und sie fängt dann eben draußen an, die Laternen auszupusten und wird dann attackiert.
Ja. Wir sehen nicht genau, was es ist. Das ist so ein bisschen die POV des Mörders oder was auch immer. Und genau, das ist so praktisch der erste Teil.
Ja, aber, das ist sogar so eine Art Intro, ne? Weil dann kommt erst Vorspann und alles.
Genau, aber wir sehen, also es ist ein bisschen unchronologisch, weil wir sehen im späteren Verlauf noch in einer anderen Storyline, im Hintergrund sehen wir die beiden praktisch wieder nach Hause kommen.
Ja, genau.
Also nachdem sie praktisch schon abgemetzelt worden ist. Insofern wissen wir dann in dem Moment, okay, alles klar, das ist jetzt...
Genau, wir springen dann nochmal zurück in der Handlung.
Also das ein bisschen zurück.
Ist chronologisch gesehen eher was vom Ende.
Richtig.
Aber dann beginnt der Film und dann sehen wir, dass es eben um diese verschiedenen Handlungsstränge geht und einer davon ist eine Gruppe Ladies, wo von der einen uns auch sofort erzählt wird, dass die eine Jungfrau ist. Die haben alle Kostüme, die an irgendwelche Märchen oder Disney-Prinzessinnen angelehnt sind, ne? Und Anna Paquin spielt eben eine...
Pinguin, bitte.
Anna
so Pinguin, viel Zeit muss
natürlich. Spielt Rotkäppchen oder hat ein Rotkäppchen-Kostüm an. Naja, und die verbringen dann eben die Nacht mehr oder weniger verzweifelt damit, dass sie endlich mal einen Typen finden soll. Und warum die da so ambitioniert dahinter sind, das erfahren wir dann eben später im Film. Dann springen wir zu einer Handlung, wo wir einen, der ist Schuldirektor, ne?
Ja.
Sehen, das ist eben Dylan Baker, den du vorhin angesprochen hast. Und der hat ganz offensichtlich eine sehr düstere Seite, weil da kommt ein Junge vorbei, so ein recht mehrgewichtiger Junge, der auch davor schon ganz offensichtlich sich überall hart bedient hat beim Trick-or-Treaten.
Mhm.
Und dann steht er jetzt eben bei ihm vor der Tür und naja, der vergiftet den kurz, nimmt den mit und nimmt ihn auseinander.
Ja, und will ihn im Garten vergraben, als er von den Nachbarn kurzzeitig gestört wird.
Genau, und das ist dann der nächste Handlungsstrang, dass wir da den Nachbarn sehen, was mit ihm los war. Und jetzt überlege ich noch, habe ich einen vergessen?
Nee, also ich springe schon ab und zu mal immer wieder hin und her, so zwischen irgendwelchen Kindern, die.
Ach ja, genau, die Kinder noch mit dem, mit dem Schulbus-Unglück, richtig, ja. Was da diese die Sage ist, so ja. Die, mit denen sind wir auch noch unterwegs. Und die wollen dann eben dieser Sage nachgehen und haben da eine dabei, die Rhonda heißt, die so ein bisschen ja, nicht wirklich zur Gruppe gehört, die ist eine Außenseiterin, ja. Und mit der wollen sie was anstellen und deswegen gehen die dann zu so einem verlassenen Ort, wo angeblich es eben großes Unglück gab. Ja, und dann spinnt sich das alles irgendwann zusammen.
Ja. Wie hast du das gefunden?
Ja, also ich fand eben, wie das alles verwoben ist, echt cool gemacht. Das hat auch eine gewisse Kurzweiligkeit zur Folge.
Mhm.
Aber da ist schon auch wahnsinnig viel drin, was halt super vorhersehbar ist und irgendwie für mich auch nicht so ganz zusammenpasst. Aber über ein paar Sachen kann man hinwegsehen, aber dann hast du halt auch noch CGI, die echt nicht geil aussieht und so, ja, mit den Practical Effects haben sie sich echt ziemlich zurückgehalten, aber das ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, ne, aus der der stammt. Und ja. Deswegen so, ich finde, den kann man machen, aber geil ist nun wirklich nicht.
Mhm.
Das ist auch so, ja, fandst du das zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie unheimlich oder scary oder was?
Ja, das war eigentlich eine große Zeit in diesem Film, beziehungsweise es hat eine Laufzeit, hat einen großen Bestandteil der Anfangslaufzeit eingenommen, dass ich ihn halt extrem harmlos fand.
Mhm.
Ich habe auch im Nachhinein bei der Recherche rausgefunden, dass jeder der Mordszenen und jeder der Todesszenen, jeder, der hier praktisch umkommt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, als ich den Film gesehen habe. Das war off-camera.
Ist off-screen, ja.
Das heißt, jedes Mal ist die Kamera irgendwie weggeblendet und so. Das ist mir bestimmt das eine oder andere Mal aufgefallen. Aber jetzt nicht jedes Mal, weil es halt schon teilweise so geschnitten ist, dass du das so mitnimmst.
Nö, aber man sieht ja dann trotzdem manchmal das Ergebnis oder auch genau. Sogar das Ergebnis. Ne?
Du siehst das Ergebnis oder siehst mal Blutspritzer oder so. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich den lange Zeit harmlos fand und dachte, okay, das ist so ein Horrorfilm für Young Adults, falls es sowas gibt. Weißt du, wie du so diesen Young Adult-Movies hast, ist das ja vielleicht ein Horrorfilm für Anfänger.
Ja.
Aber irgendwann fand ich ihn dann doch recht charming, weil der mit so ein paar Twists daherkommt und wenn er so die Fäden zusammenspielt, wenn so ein paar Sachen passieren, die ich jetzt nicht erwartet habe, muss ich zugeben, dann hat er schon bei mir gepunktet, zudem auch meine Lieblingsstory von diesen kurzen Stories, nämlich von dem Nachbarn, der gespielt wird von Brian Cox.
Mhm.
Die fand ich tatsächlich nice, weil die die primäre Hauptfigur sozusagen, die sich so ein bisschen durch alle Kurzgeschichten zieht, das ist so ein...
Der auch auf dem Poster ist.
Genau, der auf dem Poster ist.
Geiles Kostüm.
Ja, ja, voll.
Voll geil, Alter.
Also
dieser
so
ein, Strampler mit diesem Sack auf dem Kopf.
Genau, so ein Strampler, so ein Sack auf dem Kopf und so weiter, der aussieht so ein bisschen wie so ein Kürbis halt, weißt du, durch diese Maske und so. Und du weißt nicht, ist das ein Kind oder was ist das für ein, aber auf jeden Fall sehr spooky und mordlustig und so und steht halt einfach nur in der Ecke oder greift dich an und so.
Sam heißt der.
Sam heißt er richtig, ja, genau. Für das ursprüngliche Halloween-Fest, wie es genannt wird. Und mochte ich schon. Und was ich halt auch mag an dem Film, also was mir halt auffällt, dieser Halloween-Spirit ist halt wahnsinnig präsent.
Ja, klar.
Weil du bist die ganze Zeit in diesem Gewusel drin, du hast ständig diese Kinder, Trick-or-Treat, weißt du, du bist auf der Straße unterwegs, ja. Alle sind kostümiert und alle sind irgendwie in dieser Halloween-Laune und du hast die Mädels, die irgendwie so, weißt du, die sich so aufgebrezelt haben und dann so irgendwie, wo es um Flachlegen geht, die irgendwie zu einer Halloween-Party gehen.
Mhm.
Das hast du alles auch hier so, weißt du, also so diese Stimmung, die Atmosphäre. Und das finde ich, hat er gut eingefangen.
Mhm.
Aber ist jetzt bei weitem jetzt kein Meisterwerk und ja, das CGI von 2007 ist nicht ideal, aber du hast ein paar gute Leute, also Dylan Baker und so hat das auch gut gemacht. Aber ist jetzt auf jeden Fall, hat das Rad nicht neu erfunden, wie ich finde.
Ich habe ja gelesen, dass Brian Cox wie John Carpenter aussehen wollte und deswegen diese Perücke und die Nase hat.
Ja, genau. Daher ist die Frisur. Aber schon ganz lustig, wie er sich da durch sein Segment flucht. Weil du hast ja schon mitgekriegt, in dem, wo Dylan Baker versucht, diese Kinderleiche zu begraben, dass der so ein grantiger Nachbar ist, der irgendwie in Ruhe gelassen wird und in Ruhe gelassen werden will. Und dann ständig gestört wird durch diese Trick-or-Treat-Kinder und am liebsten eigentlich will, dass Halloween vorbei ist. Und das bestätigt sich auch später, wenn wir dann mehr mit ihm zu tun haben, dass er ein kleiner Grantler ist.
Mhm.
Und
kleines Gut, ja.
Ja, fand ich schon auch ganz gut. Ja, ist nett. Da wäre ich.
Der hier.
It was a movie, it's fine.
Ja, it was a movie. Also, gerade du müsst ja wissen, dass Mr. Yoshimitsu, ja.
Er punktet nicht so oft bei dir, ne?
Nein, bei dir punktet er nicht oft. Bei mir punktet er schon ein bisschen öfter als bei dir. Das ist der Celentano-Mann, hallo? Der Celentano-Lieferant.
Ja, aber ich glaube, er gehört jetzt, was so den Gesamtschnitt angeht, nicht zu den Höchsten.
Das strebt er, glaube ich, auch nicht an. Ja,
nee, das ist mein Gott, nur, jetzt, darum geht es ja nicht.
Ihm geht es, glaube ich, tatsächlich nur um Filme, die ihm gefallen. Also ich glaube, der hat noch nie Filme reingeschmissen, wo er sagt, so, die finden da selber scheiße, sondern da hängt irgendwie immer sein Herz dran, auch wenn die nicht immer bei uns punkten.
Ey, ich kann das bei dem Film auch verstehen,
ja,
dass man den irgendwie charmant findet. Und
der ist charmant und sympathisch, aber für meine Verhältnisse ist der Horror für Anfänger und da bin ich halt nicht.
Ta, das ist nämlich mal mindestens fortgeschritten im Horror.
Mindestens fortgeschritten, kein Profi, da würde ich mich nicht bezeichnen, aber zumindest fortgeschritten, ja.
Okay.
Und wenn du halt so die French Terror Welle magst, dann ist halt Trick or Treat halt nicht so, nicht die gleiche Liga.
Ja, es ist die Frage, was mehr Inhalt hat, ne?
Ja, gut. Der ist schon, also vom Drehbuch, vom Skript und so und von dem, wie er aufgebaut ist.
Der ist clever.
Ist der schon clever und durchdachter als andere Horrorfilme. Also das muss man ihm lassen. Das damit punktet er schon.
Mhm.
Hat sich auch an Le Revenant erinnert, hier die Geschichte mit den Schulbus.
Mit dem Bus, ja, klar.
Also das, da kam ja die Serie wieder hoch bei mir. Ja, und insgesamt so das Setting und so ist auf jeden Fall ganz nett gemacht.
Alles ganz nett.
Ist mit 82 Minuten natürlich auch, wie du sagst, relativ kurzweilig. Ja,
super kurzweilig, das rechne ich ihm auch an. Also
kann man gut weggucken. Ja. Aber was einem wieder auffällt, ist bei Horrorfilmen hast du selten, also ich habe jetzt gehört, ich habe immer noch Terrifier 1 gesehen oder 2 oder 3 oder so, aber die gehen ja irgendwie 2,5 Stunden.
Ach echt, die sind so lange?
Ja, aber normalerweise ist ja das Horrorgenre ähnlich wie das Comedy-Genre so ein, das sind ja alles Filme, die jetzt nicht so Überlänge haben. Und merkte man hier auch.
Stunden,
ne? Also mittlerweile gibt es ein paar Horrorfilme, die wirklich lang gehen, aber.
Naja, also sowas wie Midsommar und so ist ja auch recht lang.
Ja, ja. Aber so in den 80ern, 90ern und Anfang 2000er, da hast du immer so 90 Minuten, 100 Minuten gehabt und dann waren die durch.
Hm.
Die gehen ja selten länger. Was haben wir denn heute?
Wie, was haben wir heute?
Von der Länge.
Ach so, die Länge.
Ja, der Länge war Wolfen mit einer Stunde 55.
Mhm.
Das ist der längste Film.
Stimmt.
Im Line-Up.
Ja.
Und da haben wir schon Episoden, wo wir längere Filme aus anderen Genres begutachten.
Mhm.
Okay. Zurück zu Trick or Treat. Wollen wir abschließen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee. Hau mal Punkte raus.
IMDb 6,7. Es gibt keinen Metascore zu diesem Film und Letterboxd ist bei einer 3,4. Und jetzt löse ich unsere Punkte auf. Dein Tipp war nicht schlecht. Ich bin bei einer 6 noch gewesen.
Okay.
Der hat am Ende noch ein bisschen die Kurve gekriegt in den letzten 20 Minuten, als da so ein kleiner Twist reinkommt mit der Storyline von Anna Pinguin, da hat er für mich ein bisschen Fahrt aufgenommen.
Mhm.
Davor wäre es wahrscheinlich eine 5, 5,5 gewesen.
Okay.
Und du?
Cool. 4,5.
4,5?
Ja.
Okay. Ich hätte mich auch mehr verschätzen können.
Ja, ja. Haben wir schon angekündigt, das könnte heute das ein oder andere Mal passieren.
Ja,
dass wir daneben liegen. Ja.
Machen wir weiter, oder was?
Der macht auch, der arbeitet auch an einer Serienadaption von Nightbreed.
Eine Serienadaption davon?
Mhm.
Okay.
Also jetzt Michael Dougherty.
Interesting.
Ja. So, welchen machen wir als nächsten?
Wollen wir über The Hidden reden?
Mhm.
Das unsagbar Böse, wie er.
Das unsagbar Böse, ja, Mann.
Aus dem Jahr 1987. Und auch vor diesem Regisseur haben wir schon zwei Filme gehabt. Nämlich Jack Shoulder hat Nightmare 2 gedreht und der hat Renegades gedreht, diesen
Kiefer Sutherland, ne?
Genau, diesen Buddy-Cop-Film mit Lou Diamond Phillips und Kiefer Sutherland, den ich hier hatte.
Mhm.
Der war auch von ihm.
Ja. Ja, und auch vom Autor hatten wir schon Filme hier. Jim Koof hat das geschrieben.
Mhm.
Der hat mit seinen 36 Credits schon eine ganze Menge gemacht und irgendwann dann auch echt große Filme wie Rush Hour oder National Treasure.
Der kommt demnächst. Ach. Obacht.
Ja, ja.
Ja, das Vermächtnis der Tempelritter ist das, aber natürlich kenne ich auch seine 80s-Filme, Stakeout hier, Die Nacht hat 1000 Augen hier mit Emilio Estevez und Richard Dreyfuss, die fand ich auch toll, die beiden Filme. Und Money Monster ist ja auf jeden Fall auch ein bekannter Film.
Ja.
Der neueren Zeit mit George Clooney und Julia Roberts und so. Ja, ist gut aktiv und war bei großen Filmen beteiligt.
Ja, und das ist so eine Art Frühwerk, weil eben der ist von 87.
Ja.
Und ich meine, Jack Shoulder, also wirklich große Filme hat der nie gemacht. Ne?
Nee. Ist
schon alles überschaubar.
Wobei auch Nightmare 2 so von vielen auch als Favorite bezeichnet wird, also aus der Reihe. Da ist ja auch immer, da hat ja jeder so seine bestimmten Favoriten und da fällt auch öfter mal das Nightmare 2 viel
besser. Das ist wahrscheinlich auch dann sein kommerziell erfolgreichster, oder? Von denen, die er so gemacht hat.
Definitiv. Das war ein Hit.
Ja.
Ja, dann raten wir mal erstmal.
Ach ja. Ja. Hier, da gehe ich fest davon aus, dass du das gut fandest und habe mir 8 Punkte für dich notiert.
Mhm. Ich glaube auch, dass du das feierst und glaube, dass der 80s Touch hier bei dir gepunktet hat. Insofern ist jetzt die Frage, ich schwanke zwischen der 7,5 und der 8, kann ich offen sagen. Ich hoffe, wir klingeln uns. Ich sag eine 8.
Lag ich etwa richtig mit meinem Tipp?
Ach so, Spoiler Alert.
Ja.
Ja, ich habe ja.
Was?
Also ich habe ja schon erwähnt, dass Jan und sein Sohn Luke sitzen ja bei mir beim Pokern.
Mhm.
Und wir grüßen jetzt Jan an dieser Stelle, weil der ist der Auftragssupporter von diesem Film.
Ja, liebe und Grüße.
Ich erinnere die dann immer vor Ort so von wegen, ey, neuer Monat seit der Woche, du kannst einen Auftragsfilm nennen. Und dann am Pokertisch fängt er an zu scrollen und guckt sich seine Letterboxd-Watchlist an und so. Aber diesmal ging es relativ schnell, weil Luke und Jan gucken ja Filme auch immer zusammen. Mhm. Und Luke holt ja so die komplette Filmgeschichte auf. Der ist ja offen für alles, so 80er, 60er, 70er. Und dann siehst du die ganzen Klassiker, die wir schon tausendmal gesehen haben, siehst du bei ihm halt als Erstsichtung, ist schon sehr sympathisch. Und bei dem haben sie gesagt, ey, wir haben hier einen Film für dich, den hast du noch nicht gesehen. Den kennst du noch nicht. Oder zumindest hast du ihn nicht gelockt und so.
Aber sie kannten ihn beide.
Nee, die haben ihn halt gesehen, frisch.
Ach so.
Und meinten so von wegen so, er hat voll bei uns gepunktet und hier 4,5 Sterne von uns.
Okay.
Insofern noch nicht gesichtet von dir. Haben sie gesagt, da hinten, meinte ich so, nee, kenne ich tatsächlich noch nicht, weil kann ja seine Ewigkeit näher vergessen zu locken oder so. Und so kam das, dass da die Erwartungen schon relativ hoch waren, weil die meinten so, Alter, der war richtig gut. Und insofern bin ich da so reingegangen und dachte so, okay, gucken wir mal, was das für ein Brett ist, was sie hier angekündigt haben.
Hohe Erwartungen also.
Hohe Erwartungen vor der Sichtung von The Hidden. Aber jetzt habe ich ihn gesehen und jetzt weiß ich so ein bisschen, wo das herkommt. Weil die wissen natürlich, dass ich die 80er mag. Und ich werde mal so die Story so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, mach
wobei
mal.
Die,
guck mal, ob das an der Tür geklingelt
hat. Ich glaube auch, das hat geklingelt, meiner Meinung nach, ja. Wobei ich hier sehr vorsichtig diese Story umfassen werde, beziehungsweise werde hier eine Spoilerwarnung hinausschicken an einer Stelle, an einer relativ frühen Stelle, weil ich finde, wenn ihr gar nichts über den Film wisst, dann hilft das definitiv. Und wenn ihr den noch nie gesehen habt, dann würde ich vorschlagen, guckt den Film, skippt die Rezension und kommt dann wieder. Aber er steigt eigentlich damit ein, dass wir in Los Angeles sind und es gibt einen Typen, der eine Bank überfällt, der mehrere Leute erschießt, der ziemlich aggressiv drauf ist, der sich in ein Auto setzt, eine Kassette einschiebt, wo halt irgendwie Heavy Metal läuft, zu dieser Heavy Metal Musik abgeht, während hinter ihm irgendwie die Cops ihn verfolgen, er lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, fährt Leute über den Haufen, das interessiert ihn alles nicht und ist völlig skrupellos. Und irgendwann kommt raus, dass die Polizei diesen Mann halt identifiziert hat als ganz normaler Familienvater, der sich noch nie irgendwas zu Schulde kommen ließ, der von seinen Nachbarn als super ruhiger Typ beschrieben wird, mit, keine Ahnung, mit astreiner Weste, also polizeiliches Führungszeugnis noch unberührt, hat vielleicht einen Strafzettel mal gehabt oder so und plötzlich rast er aus, überfällt Banken, tötet Leute und keiner weiß, was da abgeht. Und diese Fälle von Leuten, die vorher eigentlich recht harmlos unterwegs waren und eigentlich einen recht freundlichen Eindruck gemacht haben, so von Zeugen, die die halt kennen, aber dann plötzlich ausrasten und gegen das Gesetz verstoßen und anfangen zu morden, das häuft sich. Und dann kommt zu dem hiesigen Cop, der Tom Beck heißt und von Michael Nuri gespielt wird aus Flashdance.
Das habe ich während des Films gar nicht so richtig gerafft, dass der Tom Beck heißt. Aber bei der Recherche habe ich irgendwie ein bisschen gelacht.
Wer ist Tom Beck?
Ein deutscher Schauspieler.
Ach, das ist ein Schauspieler?
Digga, du kennst Tom Beck nicht?
Nee.
Okay.
Ich kenne Ben Beck. Ja.
Ja, okay.
Nicht lustig?
Nee.
Nee, wo hat er mitgespielt?
Alarm für Cobra 11.
Entschuldigung, dass ich nicht so oft Alarm für Cobra 11 gesehen habe.
Du musst es doch nicht gesehen haben, um zu wissen, wer Tom Beck ist.
Ich kenne ihn nicht.
Zumal der macht auch Musik, Mensch.
Ach, der macht auch Musik, ja?
Ja, natürlich, einer von denen.
Alter, jetzt habe ich es ganz vergessen. Reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab, reiß die Hütte ab. Ich glaube, die Chance ist klein, dass Lee hier mitmacht.
Ja, die ist sehr, sehr, sehr gering.
Ja, sorry, ja, ihr habt da nochmal richtige Musik bekommen auf jeden Fall.
Ja, gut.
Die Tom Beck macht.
Wäre jetzt natürlich was, wenn was von Tom Beck hätte es anstimmen können, das hätte gepasst. Aber ich glaube nicht.
Hat er ein paar Male Hits gemacht?
Nee, ich glaube, der macht eher so
Singer-Songwriter. Ja, natürlich die Singer-Songwriter-Macke. Ja. Masche hier. Wie Schweighöfer.
Ja. Okay, ja, jedenfalls heißt er halt Tom Beck, fand ich ein bisschen lustig.
Ach so, okay, das wusste ich nicht. Ich hatte den Zusammenhang jetzt nicht vor Augen. Mhm. Und dann taucht natürlich ein FBI-Agent auf, namens Lloyd Gallagher, in der Rolle gespielt von Kyle MacLachlan, den wir alle natürlich aus Twin Peaks kennen, andere wiederum aus How I Met Your Mother und anderen Serien oder Filmen. Aber ist definitiv ein Begriff. Also jeder, der Blue Velvet gesehen hat, kennt natürlich die Hauptfigur daraus und so. Und der spielt diesen Lloyd Gallagher. Und das ist ein FBI-Agent, der kommt daher und der sagt, ich weiß so ein bisschen, was hier vorgeht. Und selbst als diese Hauptfigur umkommt irgendwann, der die Bank überfallen hat, sagt er, der Fall ist noch nicht zu Ende. Mhm. Aber was es damit genau auf sich hat, würde ich jetzt mal hier eine Spoilerwarnung rausschicken und würde sagen, alle anderen sollten jetzt mal diesen weiteren Teil skippen, weil wenn wir jetzt weiter erzählen, dann nimmt das schon dann die eine oder andere Überraschung, wo man sich schon fragt am Anfang, Alter, was geht denn hier ab?
Die Frage ist, müssen wir das?
Naja, ich habe jetzt schon, ja. Ich habe jetzt am Anfang so eingeleitet, dass man, selbst wenn das aufgelöst wird, weißt du, was es damit auf sich hat mit diesen Zivilisten, die plötzlich steil gehen, das ist ja auch so ein kleiner Aha-Moment deswegen. Und das passiert total. Zwar relativ früh. Eben. Und deswegen, wenn einer jetzt hier komplett unbefangen reingehen will, dann soll er sich erstmal den Film mal gucken und dann wiederkommen. Mhm. Aber wir können jetzt trotzdem gerne ein bisschen weiter erzählen, worum es geht, weil es gibt ja ein paar, die ihn gesehen haben. Mhm. Und das ist eine Alien-Bedrohung, die natürlich dieses Horror-Genre ein bisschen rechtfertigt in diesem Film.
Ja, vor allem das Body-Horror-Genre, ne?
Das Body-Horror-Genre, richtig. Weil es gibt einen Alien, der sich so menschliche Wirte sucht und der dann durch den Mund praktisch so mit seinen Tentakeln in den Körper desjenigen schlüpft und dann irgendwie seine Mordlust weiter auslebt. Und dieser Alien ist halt relativ bösartig und arschig. Und das sind nicht mehr die Personen, die es halt gibt, die sind halt tot.
Arschig.
Ja, ja. Also die Personen, die sich da praktisch bewegen und die rumschießen und die Banken überfallen, das sind in Wirklichkeit Leichen, die er sich halt irgendwie vereinnahmt und dann irgendwie als Körper benutzt. Und in dem Moment, wenn die halt...
Naja, und das ist ziemlich cool, finde ich, weil die halt ohne Rücksicht auf den eigenen Körper agieren.
Richtig, ja. Wenn der Körper halt komplett irgendwie unbrauchbar ist, weil der zerschossen ist oder irgendwo zerschellt oder weiß ich was oder überfahren 10-mal, dann braucht er natürlich jemanden, also braucht er natürlich einen anderen lebendigen Körper, wo er dann übergehen kann. Hm. Und dann fängt der Spaß von vorne ein. Insofern haben wir jetzt praktisch so ein Gestaltenwandler in Form eines Aliens. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt haben wir jetzt schon die Spoilerwarnung ausgerufen, deswegen kann ich es, glaube ich, erzählen, weil die Rolle von Lloyd Gallagher von dem FBI-Agenten gespielt von Kyle MacLachlan kam mir seltsam vor. Also verhält sich auch wie so ein Replikant.
Ja, ja, natürlich.
So, entweder ist er extrem autistisch, aber irgendwie ist er komisch.
Mhm. Weil er halt super emotionslos an die Sache rangeht und auf vermeintlich normale Fragen super seltsam antwortet.
Genau,
und,
ja. Dann ist er ja eingeladen von Tom Beck da zum Abendessen, dann steht er plötzlich im Zimmer beim Kind, weißt du, während die da das Kind zu Bett bringen, weißt du, dann steht er irgendwie in der Tür und alles so ein bisschen
komisch. Ja, also das machen sie auch recht offensichtlich, dass man den halt gleich von Anfang an auch so ein bisschen komisch findet.
Denke auch, ja. Hm. Und der weiß halt, was Sache ist. Der weiß halt, dass es nicht irgendwie, dass es jetzt nicht der Familienvater ist, der da die Bank überfällt, sondern dass es der Typ ist, den er halt jagt seit Ewigkeiten. Ja. Und der hat auch seine Familie auf dem Gewissen und deswegen hat er damit mit dem Alien da noch eine Rechnung offen. Und ist geil, weil ich meine, so Aliens beziehungsweise so dämonische Wesen, die so ihre menschlichen Wirte wechseln, das hat man ja schon oft gehabt, also bei Shocker oder selbst bei Chucky, aber so bei Dämonisch zum Beispiel, mit Denzel Washington das Ding, da hast du ja auch jemand beziehungsweise ein Wesen, was so verschiedene Menschen durchläuft. Weißt du, im Gegensatz zu Shocker oder Chucky oder so, wo es ja dann auf eine Figur beschränkt ist, dass ein Serienkiller dann irgendwie eine Puppe springt oder irgendwie in andere Figuren, aber dass man so die Antagonisten eines Films praktisch so mit verschiedenen Menschen ausstaffiert in einem im Szenario ist, aber eigentlich der gleiche Killer ist, das ist schon ganz geil, finde ich.
Ja, voll.
Und der 80s Touch ist natürlich geil, weil du hast diesen LA-Cop-Film, weißt du, so mit zwei ungleichen Polizisten, die sich zusammenraufen müssen, und dann hast du aber diese Alien-Horror-Story noch mit rein. Und das ist eine Mischung, die bei mir natürlich gut funktioniert hat. Und
ja, ja, zwischenzeitlich vor allem fast ein bisschen Buddy-Komödie.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Also, ja, da ist viel von dem drin.
Ja, weil Tom Beck ist auch so die Blaupause dieses harten Cops, der sich irgendwie nichts sagen lässt, der sich nicht so richtig an Regeln hält und der so ein bisschen poltert und irgendwie auf Antworten halt pocht, die ihm halt Lloyd Gallagher nicht so richtig geben will. Und das ist schon...
Ja, das finde ich auch krass, dass der den spielt, ne, Michael Nuri, dass der Lethal Weapon dafür abgelehnt hat.
Das ist natürlich eine harte Nummer. Er sollte nämlich Rick spielen ursprünglich.
Ja, weil es schon eine sehr ähnliche Rolle ist, ne? Und kaum jemand kennt The Hidden.
Ja, ja, klar. Aber
ist bitter.
Also so vom Typ hat er natürlich nicht den Charme von Mel Gibson als Rick, so finde ich.
Ja, weiß man nicht, wie er das gespielt hätte.
Ja,
ne?
Ist jetzt die Frage, ja.
Weil es ist ja schon auch irgendwie ein ganz guter Typ. Das ist
ja, ja, das auf jeden Fall.
Nicht so. Ja, weiß ich, wird man nie wissen. Keine Ahnung, aber. Der hat ja wahnsinnig viel auch Serien gedreht und so, ne? Ich meine, der hat 142 Credits, also.
Ja, ja, hab ich an der Support-Episode erwähnt, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, wo ich den kenne, und dann gut, kam raus, dass ich den bei OC California irgendwo als Vater gesehen habe und so und in späteren Jahren auch noch aktiv ist.
Ja.
Ja, und dann als Partner auf der Polizeiwache, da sehen wir auch ein paar Cops, mit denen er zusammenarbeitet. Edo Ross ist definitiv ein Begriff, weil ich kenne ihn als Nikolai aus Six Feet Under, der russische Blumenverkäufer. Also der hat auf jeden Fall eine durchgehende Rolle, aber man hat ihn auch so in vielen anderen Filmen noch gesehen, also er hat sehr markant
blau. Gerade auch in den 80ern, 90ern, ne? Der war ja auch bei Lethal Weapon dabei,
ja, ja,
Red Heat und so. Ja.
Ja, ja, definitiv, ein Gesicht, was man kennt.
Ja, und Claudia Christian, die hier die Stripper-Lady spielt.
Die ist auch eine Zeit lang sehr wild unterwegs.
Ja, eben, ist eigentlich eine ganz coole Rolle. Die kennen vor allem Babylon 5-Fans, ne? Die hat auch 160 Credits, also sie hat auch wahnsinnig viel gemacht. Und hat sich hier recht unglücklich am Auge verletzt mit dieser Prop-Gun, die abgefeuert wurde. Hat tatsächlich was ins Auge bekommen und da bleibende Schäden davon getragen.
Seitdem auch ein bisschen traumatisiert, wenn es um Waffen geht, die sie halt abfeuern muss, und hat dann immer ein bisschen zusammengezuckt und hat sich nicht so getraut, die Augen aufzumachen. So hat man auch im späteren Verlauf, meinte sie, dass sie das traumatisiert hat, dass sie da verletzt worden ist.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das sorgt ja dann schon für so ein Trauma.
Ja,
ja, fand ich geil.
Fand's geil, habe ich rausgehört.
Fand ich geil. Ja. Hat mein 80er Gen voll bedient. Ist ein geiler Film, der ist kurzweilig und hast Schießereien, hast Verfolgungsjagen, hast Action, hast einen fiesen Antagonisten. Hast eine geile Story, weil auch schauspielerisch merkst du ja dann, okay, er ist jetzt gerade in dem Körper drin, weißt du, weil sich ja Personen, die vorher voll freundlich und voll herzlich sind, weil dann plötzlich so diesen Blick aufsetzen und dich angucken und denkst so, alles klar, okay, da ist jetzt. Deswegen fand ich auch das Ende ziemlich geil, weil das ja auch so damit spielt. Und ist ein guter Film. Mochte ich sehr.
Cool.
Wie ging's dir?
Ja, ich mochte den auch sehr.
Eigentlich
alles, was du gesagt hast. Also vor allem, wie geil ist dieser erste Moment, wo es dann eben diesen Wechsel gibt.
Ja, Mann.
Digga.
Da kommt nochmal ein richtig geiler Practical-Effekt. Also überhaupt hat er ein paar richtig gute.
Ja, haben sie auch mit Stop-Motion gemacht, ne? Aber wie geil das noch
mega
aussieht.
Ja, ja,
richtig gut gemacht, Alter. Und herrlich ekelhaft.
Ja, ja, voll. Und das Creature-Design ist auch cool von diesem Monster, von diesem Vieh. Schon ganz geil.
Ja, nee, fand ich auch echt cool.
Ja, dann auch so, dass du denkst, okay, er schlüpft jetzt wieder einen unbescholtenen Bürger und dann kommt raus, du hast einen Waffendealer. So, weißt du, der Typ, der eigentlich voll freundlich ist und voll nett so und den alle kennen, hat in seiner Lagerhalle halt so 1000 Maschinengewehre und unser böses Alien deckt sich dann natürlich mit den ganzen Handgranaten, Waffen und Maschinengewehren ein. Und Alter, ey, also auf dieser Polizeiwache, wo der so komplett Amok läuft, weißt du, und sich einfach Handgranaten schnappt und Flammenwerfer kommt zum Einsatz und Sachen werden gesprengt. Also es passiert hier einiges, definitiv. Also es geht einiges zu Bruch und mein 80er Hertz wurde gut beliefert.
Ja, und da sind auch echt ein paar richtig coole Effekte dabei.
Voll, also ja.
Über dieses Alien hinaus.
Das ja, ja, auf jeden Fall.
Geil gemacht.
Funktioniert gut. Mhm. Ist ein guter Tipp.
Den war nicht ein Titel.
Ja gut, ja, das ist unsagbar böse. Sache, ne? Hat ein Budget von 5 Millionen gehabt, also dafür hat er schon einiges hier aufgefahren für diesen Schmalentaler, wie ich finde.
Mhm.
9,7 Millionen eingespielt. Hat ein bisschen was gemacht an den Kassen, aber war jetzt auch nicht so der Film, den alle gesehen haben.
Ja, ist auch nicht einfach, ne?
Ja.
Mit R-Rating und
klar.
Dem Thema und so. Ja.
Definitiv.
Aber ja, voll gut, dass er uns den aufgetragen hat. Ich mochte den.
Ja, sehr nice, Jan. Geht nicht mal 100 Minuten. Insofern guter, kurzweiliger Film. Und für alle 80s-Fans da draußen, die so ein bisschen so Action mit Sci-Fi-Einschlag mögen, also sowas wie Space Cop LA oder so, wenn ihr den gesehen habt, dann
Hast du mal geguckt in unserer Bubble, was wie der da vertreten ist? Haben den Leute gesehen?
Schau mal rein, also sind es schon einige auf jeden Fall, die den geguckt haben. Was mich ein bisschen, glaube ich, bei Erik kam der nicht so krass gut weg. Das hatte mich, glaube ich, ein bisschen irritiert. Aber
3,5 von Erik.
3,5, okay, nee, dann war das ein anderer Film. Bei irgendeinem Film hat mich schon verwundert, dass er so ein bisschen verhalten unterwegs war. Aber ich guck mal, wer den hier gesehen hat. Also, das ist schon... Also von 3 Sternen ist jetzt der schlechteste.
Mhm.
Geht's dann teilweise bis 4,5.
Okay, nice.
Wie bei Luke und,
ja.
Und Jan. Aber größtenteils sind es 3,5 Sternenbewertung.
Cool. Okay, so, Punkte. 7,0 auf IMDb, Metascore ist bei 69 und Letterboxd 3,6.
Ja, von mir eine 8.
Von mir auch.
Von dir auch.
Yes, sir.
Hey, dann klingen wir jetzt mal offiziell. It's official.
Wer hätte das gedacht?
Ja.
Dass wir heute irgendwann klingeln.
Das, ja, wahrscheinlich der am leichtesten zu raten ist für mich, wenn du mich fragst.
Mhm.
Weil während des Films dachte ich schon so, okay, kann die nicht hassen hier, was hier passiert. Und so war es dann auch, mit wenig Überraschung. Kam der sehr gut weg. Grüß an Jan.
Mhm. So, und nu?
Hast du Saufen mal probiert? Bei mir hat's immer funktioniert. Komm, saufen wir eine Nacht. Kennst du etwa das Original, was hier gesampelt worden ist?
Gesampelt ist gut, ey. Das klingt wie eine sehr schlechte Coverversion.
Ja, es gibt tatsächlich eine Malle-Version von dem tatsächlich großartigen Song von Klaus Lage, 1001 Nacht, den ich sehr, sehr mag. Der wurde verunstaltet von einem Herrn, der daraus einen Malle-Hit gemacht hat.
So sind sie.
Hast du Saufen mal probiert? Okay, genug davon.
Das ist wahrscheinlich auch in genau dem Zustand ist ihm die Idee mal gekommen, ey.
Wahrscheinlich, ja. Der singt auch richtig schlecht, Alter. Also das ist auch so, ein paar von denen können ja wenigstens einen Ton halten oder so, aber der singt auch richtig beschissen.
Mhm.
Naja. Gut. Genug von der Malle-Party, auf zum nächsten Film. Ist es dir egal oder?
Ja, mir ist das egal.
Da machen wir jetzt der verbotene Schlüssel, alias The Skeleton Key für unsere Freunde Ju.
Mhm.
Und auch von ihrer Seite gab es einen Horrorfilm aus dem Jahr 2005 und wir raten erstmal Punkte.
Ja, möchtest du anfangen?
Mach ich gerne.
Oder nee, hast du eben gemacht, ne?
Wie du willst.
Ja. Fang ich an.
Okay.
Ja, das war wieder einer von denen, wo ich so ein bisschen mit mir gehadert habe, weil die Gegend, in der das spielt, hat sehr dafür gesprochen, dass du das gut findest.
Da spielen viele Horrorfilme, oder? So New Orleans und Co.
Ja, du magst ja dieses ganze Bayou-Ding und ne, so Sümpfe und Südstaaten und so. Jetzt kann ich mir aber total gut vorstellen, dass du hier ähnlich wie bei The Cell halt ein großes Problem hast, dass wir hier Kate Hudson als so eine Pflegekraft sehen, was man halt auch erstmal glauben muss, ne? Und also ja, es gab eben eine Menge Pro und Contra und ich habe mich deswegen ganz strategisch auf eine 5 eingeschossen.
Mhm. Ja, also ich mach's kurz. Das ist der wahrscheinlich am besten besetzteste Film im heutigen Line-Up, weil du hast neben Kate Hudson hast du Peter Sarsgaard, John Hurt und Gina Rowlands, Alter. Also schon gerade so die letzten beiden. Ich weiß, was Peter Sarsgaard meinst und John Hurt und Gina Rowlands sind ja schon Größen.
Ja, Jenna übrigens.
Ach, Jenna, stimmt, Jenna Rowlands, ja. Richtig. Und aber der Film, Alter, weiß nicht, ey. Ich muss jetzt mal ein bisschen von meiner Meinung wieder wegkommen, wenn ich dich schätze, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier den groß geil fandest. Also insofern, ich sag mal eine 4. Mhm. Vielleicht habe ich mich hier auch komplett verhauen, aber ich habe ja gesagt, es ist schwer heute.
Ja. Kanntest du den schon?
Ja.
Ah, fuck, das macht's natürlich. Dann findest du das wahrscheinlich nicht gerade besser als damals. Wobei, ich weiß ja nicht, wie du ihn damals von
A... Ich wollte gerade sagen, du weißt ja gar nicht, wie ich ihn fand.
Ja, ja. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das ein Film ist, der bei einer Zweitsichtung gewinnt, weißt du?
Das mag sein, ja.
Wobei man dann vielleicht früher auf andere Dinge achtet.
Also ich kann dir eine Sache verraten. Ich konnte mich an gar nichts mehr erinnern. Ich habe gesehen, okay, dass ich ihn gelockt habe. Ich habe gesehen, mit wie viel ich den gelockt habe. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und da hat es immer noch nicht geklingelt.
Fuck.
Also nicht mal bei den Bildern dachte ich so, okay, ach so, der war das. Weißt du, so wie oft.
Mhm.
Sondern ich habe die komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Und deswegen wusste ich auch nicht, woher diese Punktevergabe kam, die ich da gegeben habe.
Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Und jetzt habe ich ihn halt nochmal gesehen und jetzt weiß ich, wo die herkam.
Mhm.
Und ja.
Klingt nicht so doll. Ja gut, gucken wir mal. Ian Softley heißt der Regisseur, der hat 15 Credits. Wir haben schon K-Pax mal besprochen, ne?
Mhm.
Hackers kenne ich auch von ihm.
Habe ich nicht gesehen, ja.
Hast du nicht gesehen?
Nee, ist mit Angelina Jolie,
ja, war das, ja.
Ding. Nee, habe ich nie geguckt.
Boah, den habe ich damals tatsächlich gefeiert, aber das ist auch wieder so ein typisches 90s-Produkt.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, volle Lotte. Und deswegen, ja, so ein paar Sachen kannte ich von ihm und diesen hier nicht. Der ist jetzt von 2005.
Mhm.
Das ist ja gerade im Hinblick auf Look und CGI und so weiter, ist das eine recht schwierige Phase, so retrospektiv gesehen.
Ja, ja.
Und ja, aus der Hochzeit stammt dieser Film.
Das war auch ich glaube, zwischen 2000 und 2010 war auch so eine Flut an Horrorfilmen, wo du immer irgendwelche namhaften Leute hattest, hier Michelle Pfeiffer und Harrison Ford, Schatten der Wahrheit, Richard Gere, Mothman Prophecies, weißt du, jeder krasse A-Lister hat irgendwie mal einen von diesen Horrorfilmen gedreht, Sandra Bullock, und alle waren irgendwie in diesen Anfang 2000er Horrorfilmen zu sehen irgendwie, mhm, früher oder später.
Ja, aber jetzt hast du es ja vorhin angedeutet mit Trick or Treat. Mhm. Hier haben wir nämlich den Fall, das ist so ein bisschen Folk-Horror und vielleicht ein bisschen psychologischer Horror, aber das Ganze halt mit einem PG-13-Rating.
Das hilft nicht.
Und das ist eben nicht hilfreich, wenn man wirklich Horror erzählen will, finde ich, weil, mhm, das muss noch nicht mal so sehr um großes Gemetzel gehen, aber ich finde halt eben auch, wenn du so einen psychologischen Horror in einen gewissen Bereich kommst, da ist es recht schnell mal Rated R, wenn es wirklich gut sein soll, finde ich. Also ja, wie auch immer, es hilft der Nummer nicht. Und hier war das auf jeden Fall ein Faktor für mich, finde ich. Aber gut, nochmal kurz zu den Leuten hinter der Kamera. Geschrieben hat das Aaron Kruger. Dieser Herr ist Oscar nominiert für Top Gun Maverick.
Mhm.
Und haben wir neulich auch gehabt, weil er eben F1 The Movie auch geschrieben hat und Transformers und so. Aber der hat halt davor ganz früh The Ring geschrieben. Also die amerikanische Adaption.
Mhm.
Und hat deswegen eher so mit dem Horrorgenre angefangen und ist jetzt irgendwie in den Oscar-nominierten Blockbustern am Start. Also so gesehen großer Name. Und der hat das eben alleine geschrieben. Ja, ich erzähl mal, was hier geht.
Do it.
Kate Hudson spielt Caroline. Caroline Ellis, die arbeitet eben als Krankenschwester oder Pflegekraft in einem Altersheim, und als da ihr aktueller Patient, den sie betreut, stirbt und das von der Belegschaft echt immer nur so völlig emotionslos aufgenommen wird und die eigentlich dann den gar nicht schnell genug da raus haben können, hat sie genug von der emotionslosen Art dieses Unternehmens und kündigt.
Mhm.
Weil sie eben jetzt wieder in der Pflege arbeiten will und aber da an einem Ort, wo das auch gewertschätzt wird. Und ja, wir erfahren dann auch, dass sie das Ganze nicht ohne Grund macht. Das hat mit ihrem Vater zu tun, der auch todkrank war, was sie aber leider verpasst hat und der deswegen gestorben ist, ohne dass sie jemals mitgekriegt hat, dass der krank war. Also hat sie da ein bisschen was aufzuarbeiten und das macht sie jetzt eben über den Job. Und nachdem sie da jetzt gekündigt hat, sieht sie eine Anzeige in der Zeitung und kümmert sich dann fortan um einen älteren Herrn, der Ben Devereaux heißt. Und Ben Devereaux ist verheiratet mit Violet Damrow und da haben wir eben unsere beiden Schwergewichte, was hier Schauspiel angeht, das sind Jenna Rollins und John Hurt. Und Jetzt wird erzählt, dass Ben vor kurzem einen Schlaganfall erlitten hat und seitdem nicht mehr sprechen kann. Und die wohnen in so einem großen Haus, so einem Anwesen, ein bisschen außerhalb, auch in Sumpfnähe. Wir sind also eh in Louisiana. Und ja, da angekommen, stellt Caroline fest, dass dieses Haus zum einen ziemlich unheimlich ist und es dann aber auch von der Seite, also von Violets Seite Dinge gibt, die halt irgendwie sehr verdächtig sind. Allen voran erstmal, dass dann so der oberste Raum im Haus abgesperrt ist und Violet behauptet, da nie gewesen zu sein und erzählt aber so die Geschichte von dem Haus, dass wir es damals eben von den Geschwistern, die das geerbt hatten, übernommen haben. Und offensichtlich hängt an diesem Haus eine große Geschichte. Dann trifft Caroline auf den Anwalt der Familie, das ist die Figur von Peter Sarsgaard. Luke Marshall heißt der Herr und der sagt, er ist dazugekommen, kurz bevor Ben seinen Schlaganfall hatte. Und soll sich da jetzt eben um die Dinge kümmern. Und natürlich ist Caroline so unterwegs, dass die dann irgendwann wissen will, was in diesem oberen Raum ist und verschafft sich da Zugang, findet da eben diesen Schlüssel und da nochmal so einen geheimen Raum, wo halt überall so Skripte rumliegen mit irgendwelchen Zaubersprüchen und Haare sind verteilt und Knochen und es geht ganz offensichtlich um Hoodoo. Das ist jetzt eben hier so ein bisschen eine Voodoo-Parallele, aber das ist eben so die Folk-Variante von Magie im Süden und heißt Hoodoo. Hm. Ja, und Caroline hat dann eben bedingt durch die Story mit ihrem Vater ein sehr großes Bedürfnis, Ben zu helfen, weil sie halt glaubt, dass die Nummer mit seinem Schlaganfall und was da vorgefallen ist, eben irgendwie mit Hoodoo zusammenhängt und will jetzt rausfinden, wie sie ihm helfen kann. Und die Sache mit Hoodoo ist, dass dann über weite Strecken das so hantiert wird, dass es heißt, das kann nur Leuten schaden, die dran glauben.
Ja.
Und Caroline glaubt halt nicht dran. Jetzt, ja, ist die Frage, kann sie Ben irgendwie retten oder ist sie eben unter Umständen auch irgendwann an dem Punkt, dass sie an das Ganze glaubt.
Mhm.
Ja, das Ganze geht eine Stunde 44. Wie fandest du das? Jetzt nach einer erneuten Sichtung.
Das ist ziemlich ein Mystikack, wenn du mich fragst.
Ach so, ja?
Ja.
Mhm, interessant, warum?
Der hat mich damals gelangweilt und hat mich wieder gelangweilt, weil es halt so, wird halt so ein Mystery-Brimborium aufgemacht und so mit wirklich, wie ich finde, verheizten Schauspielern, weil unterm Strich...
Warum verheizt?
Weil ich die nicht gut fand, also weil ich den Film nicht gut finde und weil ich die versuchen halt alles rauszuholen und spielen halt toll.
Aber eben, die spielen
Jenna halt Rollins toll. Und John Hurt, dagegen ist nichts zu sagen, aber das Drehbuch und der Film ist halt scheiße.
Mhm.
Wie ich finde und gibt mir halt nichts. Hier ist halt nichts gruselig, hier ist halt alles ein bisschen convenient, was hier passiert an manchen Stellen und wer was wie wo findet und was so offen rumliegt und was nicht offen rumliegt und das ist alles nicht gut. Ist kein guter, ist ein sehr generischer Horrorfilm.
Mhm.
Wie ging's dir?
Bisschen anders. Also, zumindest mal über die ersten zwei Drittel ähnlich, dass ich schon dachte, ja gut, viel Vorhersehbares dabei und ja, da gibt's einen verbotenen Raum, no shit, natürlich will sie da rein, um zu wissen, was da geht und so. Aber ich finde, wie die mit diesem Hoodoo-Thema umgehen, ihre Motivation, da vieles zu ignorieren, weil ich finde, das geht dann so ein bisschen weg von diesem. Die Figur verhält sich halt blöd, ne? Also es wird schon von Anfang an etabliert, warum die den ganzen Scheiß überhaupt macht. Und dann wäre halt da zu scheitern und einfach zu gehen, ist halt nicht drin, ne?
Das also hat man deswegen ausgehebelt, ja, ja, gut.
Und jetzt haben wir aber das Problem, dass Kate Hudson, für mich war das noch nie die beste Schauspielerin und ich finde, die kommt hier schon stark an ihre Grenzen. Aber der Rest der Truppe, also wobei Peter Sarsgaards Figur, also der war auch schon mal deutlich besser. So das, ja, das, na, das ist schon auch mit vorher anrufen, in dem Moment, wo er auftritt, weiß man eigentlich Bescheid. So, aber Jenna Rollins, Alter, die holt hier verdammt viel raus und John Hurt halt auch und das ja, quasi ohne einen Ton zu sagen. Also Digga, die beiden sind so gut und die werten die Kiste enorm auf und ohne jetzt zu erzählen, was da geht, ich kenne wenig Filme, wo das Ende dem Film so den Arsch rettet, dass das die Kiste wirklich nochmal enorm aufwertet.
Das Ende ist ganz geil, ja.
Ja, aber hallo. Also der Film lohnt sich eigentlich fürs Ende, weil ich gebe dir schon recht, da ist über weite Strecken vieles dabei, wo man sich das schon denken kann, aber ich finde es tatsächlich schon auch so bildsprachlich, ist schon sehr 2005 alles, aber trotzdem ein paar nette Ideen dabei und recht dynamisch erzählt dafür, dass wir schon über weite Strecken halt primär in diesem Haus sind.
Ja, aber die Jumpscares sind auch so, dass sie mir jetzt wirklich nur ein Gen hervorgelockt haben oder so. Also.
Ja, Digga, auf die Jumpscares habe ich bestimmt nicht gewartet und ich finde, die sind überschaubar. Ne? Also der Film lebt jetzt nicht von Jumpscares.
Nee, es sind jetzt nicht viele davon, aber schon so. Also als dynamisch würde ich den nicht bezeichnen. Bei mir war es eher ermüdend.
Ich finde, wie gesagt, dafür, dass der primär an einer Location spielt, kommt der ganz gut vorwärts.
Okay.
Also ich konnte erstaunlich gut mit dem leben.
Ja, dann waren wir hier ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Also ich weiß jetzt genau, was mich damals an dem Film gestört hat und er ist genau da gelandet, wo ich ihn auch damals hatte.
Aber kannst du das an irgendwas konkret festmachen, dass dich das langweilt? Also du sagst, es ist generisch. Ich finde, das Ende spricht ziemlich dagegen, dass es generisch
ist. Ja, du hast einen guten Twist am Ende, aber das rettet nicht die kompletten anderen 100 Minuten, die du halt vorher gesehen hast. Die waren halt, da sind halt Momente passiert und so weiter, wo ich dachte, oh nee, Alter, nicht schon wieder. Und im Drehbuch standen halt bestimmte Sachen so, die halt so passieren mussten und die haben mich halt nicht am Ofen hervorgelockt. Und die Horrormomente fand ich jetzt auch nicht so krass.
Krass, siehst du, ich finde gerade, was so eben das sonst dumme Verhalten von solchen Figuren
das in geht Horrorfilmen nicht ums, nee, es geht nicht ums Verhalten.
Ist also, das hier echt anders? So.
Ja, verstehst du mich falsch. Also es geht jetzt nicht um das menschliche Verhalten und die Motivation von Kate Hudson wurde auch erklärt. Da bin ich voll bei dir.
Ich finde das auch aber geil, dass zum Beispiel, sich das Hoodoo-Thema kurz reinzieht und dann halt völlig falsch anwendet oder halt einfach ne, nicht so damit umgehen kann, wie sie denkt und so. Finde ich eben, also ohne das Thema Moment groß zu kennen,
ja,
finde ich das
genau, ganz gut. In dem Moment gut. Siehst du ja, inwiefern sie da in der Thematik drin sind oder wie sehr sie sich dafür interessiert oder halt nicht interessiert. Das ist halt ganz gut für die Handlung. Aber so dieser Trope, dass man zu jemandem in seinem Büro steht oder in seinem Zuhause oder auf Arbeit oder sonst irgendwo und da liegen irgendwelche Sachen rum offen, wo du dann am Ende so, die dann der Hauptfigur dann irgendwie so den nötigen, weißt du, die nötigen Ideen geben, das finde ich immer so billig und so.
Ja, ich fand das hier sehr überschaubar.
Okay, das sind halt Sachen, die mich halt gestört haben bei dem Film und insgesamt fand ich den halt nicht gut. Ich hätte mir halt gewünscht, dass die schauspielerischen Leistungen von deinen beiden genannten Akteuren, dass die in einem besseren Film halt gewürdigt werden würden und dass man die halt in einen besseren Film gepackt hätten als hier. Das hätte mir besser gefallen.
Na Mensch, da muss ich hier so eine kleine Fahne hochhalten für diesen Film.
Ja. Grüß an Ju, Lee hält hier die Fahne hoch. Hast du Saufen mal probiert?
Meinst du, damit wäre es besser gewesen?
Vielleicht, ja.
Okay.
War ganz gut eingeleitet.
Ja, oh je, ja gut, das klingt ja so, als wäre ich ordentlich zu hoch gewesen mit meinem Tipp.
Du warst ein bisschen zu hoch, ja. Warum Punkte nennen?
Ja.
IMDb 6,5, hat Metascore von 47, ist jetzt auch nicht die Welt, Letterboxd 3,1. Also so richtig umgeblasen hat er, glaube ich, niemanden.
Ey, davon bin ich natürlich auch entfernt.
Ja, von mir kriegt er eine 4.
Ach, okay. Das geht ja noch.
Ja.
Ich bin bei 6,5.
6,5 von dir? Das ist ja tatsächlich sehr versöhnlich. Ja, hier war es schwer, beziehungsweise dich einzuschätzen, um mich von meiner Meinung zu lösen, weil ich war halt die ganze Zeit, dass ich dachte, boah, Alter, wie lange geht der denn noch? Nee. Und dann irgendwie, dass du dem was abgewinnen kannst, dass das dann so die Empathie.
Ey, ich war so froh, dass Jenna Rollins hier so viel Raum einnimmt, Alter, klar, ja. Weil, Digga, der kann ich ewig zugucken, die ist so gut.
Hast du sie auch gleich erkannt?
Ja, ja.
Warum, Alter?
Ja, Alter, ja. Also. Ich habe ja schon beim letzten Film gesagt, ich muss mir mehr Filme mit ihr angucken, weil das ist wirklich, das schockt so, was die macht.
Ja, ja, die wertet das
die definitiv. Die ist so auf, gut, ey.
Und auch John Hurt ist ja mittlerweile abgetreten, ein großer Schauspieler, definitiv. Ja, Grüße an Ju, das Skeleton Key, der verbotene Schlüssel. Hier ein bisschen ambivalent aufgenommen von uns, aber
ja.
Gut.
Okay, so, und du?
Machen wir weiter. So,
Was ist der nächste Malle-Hit erstmal?
Ach so.
Oder musst du dazu erst wissen, mit welchem Film es weitergeht?
Nee, muss ich nicht. Die sind völlig random.
Das ist super. Nicht mal da gibt's einen Bezug.
Wie wär's mit dem Delfin-Song? Kennst du den Delfin-Song?
Ach, frag doch gar nicht erst.
Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche und mein Pferd, wenn ich nicht aufpasse, frisst er den Delfin aus meiner Bauchtasche. So geht der Text.
Oh boy.
Der Blick von mir.
What the fuck, Alter.
Ali hat mich schon öfter mal hier so skeptisch angeguckt. Ey, aber so skeptisch, wie mich jetzt gerade angeguckt hat.
Nee, weil ich konnte noch nicht mal eine Melodie rauserkennen. Ist das denn jetzt auch irgendwie wieder ein Cover von
irgendeinem
Edith Piaf Song oder so?
Nee, das ist kein Cover von einem Edith Piaf Song. Also gerade war 1001 Nacht. Die anderen Songs sind, glaube ich, alles so Eigenkomposition.
Mhm.
Alles aus kreativen Köpfen, definitiv.
Ja, natürlich. Und von wem ist das jetzt?
Von wem? Alter, frag mich doch nicht nach der Interpreten. Ey, weiß ich doch nicht,
wie vorher hast du Mickey Krause rausgehauen. Jetzt dachte ich, kommst du halt auch mit
dir. Der ist ja auch eine Größe in der
Ach
Branche.
Ach so, und das ist jetzt so ein One-Hit-Wonder, oder?
Die anderen sind keine Ahnung, wie die heißen, Alter.
Frag doch nicht, Entschuldige, du bist doch der DJ, Alter. Du arbeitest mit dem Material. Was zur Hölle?
Würdest du sagen, dass ich das auflege, oder was?
Ey, du legst doch bestimmt auch mal auf Partys auf, wo so ein Ross gewünscht wird.
So, das Lied ist von Honk. Featuring Easy Glück.
Ach Gott, wie passend.
Ja. Also eine Sängerin singt den Refrain.
Mhm. Honk.
Honk.
Wow.
Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche.
Alter.
To say I'm disappointed would be an understatement.
Ja, die Qualität dieses Songs weisen darauf hin, dass wir auch die Qualität des Supporters am besten dann direkt überleiten können, weil Atom Bomb, der Mann, der hier Iga reingeschmissen hat, Bud Spencer Filme und Naked Lunch.
Mhm.
Für dich ist dieser Song.
Das heißt, welcher Film kommt jetzt?
Pumpkinhead.
Ach.
Ja.
Okay.
Ich kannte nur den Misfits-Song bisher. Also den Film dazu habe ich noch nicht gesehen.
Mhm.
Aber es ist schon sehr interessant, wer den inszeniert hat. Das war nämlich niemand Geringeres als Stan Winston, den wir als Special Effects Künstler kennen aus Jurassic Park und anderen Filmen.
Oh ja.
Und der hat auch mal Filme selbst inszeniert und das ist einer von denen. 1988 war das.
Mhm.
Und dann raten wir mal wieder Punkte.
Aber es waren halt echt nur 6, ne? Das ist schon.
Ja, war nicht viel.
Gemessen an seinen anderen Credits natürlich sehr überschaubar.
Klar. War nicht seine primäre Funktion.
Ja. Und das war sein Debüt.
Mhm.
Nicht zu vergessen. So, jetzt musst du anfangen.
Ich fange an, ich sag eine 6.
Mhm. Sag ich auch.
Okay.
Wobei, nee. Doch.
Warte nur.
Ja, 6, Alter. Hast du mal gesehen, wie der zweite Credit heißt, den er gemacht hat von Stan Winstons Langfilm?
Nee.
A Gnome Named Norm.
Okay. Was zur Hölle ist das?
Na, ein Gnom namens Gnorm.
Ja, das habe ich schon verstanden, aber was ist das für ein Film?
Sieht lustig aus.
Ich habe noch nie was davon gehört. Okay.
Ja. Weird. Okay. Wilde Filme hat er gemacht und Pumpkinhead war der erste. Und man kann es erahnen, ne, wenn Stan Winston draufsteht, dann kann man schon damit rechnen, dass ein bisschen Puppeteering und SFX und so zum Einsatz kommt.
Ja.
Oder gegebenenfalls sogar ein Creature Design.
Könnte man meinen.
Ich würde sagen, wir haben alles davon in diesem Film.
Wobei auch hier Wert drauf gelegt wird, und das hat auch Stan Winston immer wieder gesagt, es ist kein wörtlich zu nehmender Pumpkinhead. Das heißt, wir sollen jetzt nicht erwarten, dass das Monster hier so einen Kürbis auf dem Kopf hat, sondern das ist so ein bisschen der Spitzname von diesem, von diesem Monster, der hier eine Rolle spielt, aber es ist kein wirkliches, ist kein Kürbis, kein laufender Kürbis, der irgendwie Leute umbringt.
Ja.
Und ja. Weil ihr kriegt öfter auch die Frage so von wegen bei irgendwelchen Conventions und so, warum heißt ihr den Pumpkinhead?
Hm.
Und das musst du auch immer wieder erklären.
Ja, also manches von dem Artwork dazu ist schon richtig cool. Also weil sich natürlich eben auch wahrscheinlich viele, die so ein bisschen im Comic-Bereich unterwegs sind, da das Ding vorgenommen haben.
Mhm.
Aber ja klar, musst du nicht zwangsläufig einen Kürbis erwarten. So, jetzt darfst du mal erzählen, was hier geht.
Mach ich. Ja, ich überlege gerade, wo der spielt. Das habe ich mir nicht mehr gemerkt.
Aber war das nicht auch irgendwo in Südstaaten?
Irgendwo Südstaaten mit West oder so, weiß nicht. Bin mir nicht sicher, aber wir sind irgendwo im amerikanischen Outback.
Das auf jeden Fall, ja.
Und alles so ein bisschen so viele Farmen und halt so wenig belebt. Also nicht mal eine Kleinstadt, sondern wir sind eigentlich auf der Farm von einem Herrn, der mit seinem Sohn da alleinerziehend lebt und die dann liebevolle Beziehungen haben. Die Mutter ist gestorben. Und der vermietet auch teilweise seine Zimmer auf diesem Grundstück an verschiedene Leute, die da durchreisen oder die irgendwie da kurz mal Halt machen. Mhm. Und die Truppe, die da irgendwie einreitet, um da Halt zu machen, ist so eine Bande von Jugendlichen, die halt nicht wirklich Kriminelle sind.
Bande gleich.
Ja, nicht Bande, aber sind halt so Halbstarke mit ihren Freundinnen, können wir sagen, die halt in der Gegend da so ein bisschen mit ihren Motocross-Rädern da durch die Gegend fahren wollen. Das ist so das primäre Ziel von ihnen. Und damit fangen die auch sofort an, als sie da angekommen sind und bevor sie überhaupt ihre Koffer da hinpacken oder irgendwie einchecken oder sich ihr Zimmer ansehen, holen die sofort die Motorräder irgendwie von dem Anhänger und fangen an rumzucruisen. Und dabei passiert ein Unfall, denn der kleine Junge rennt seinem Hund hinterher, also der Sohn von Ed Harley, so heißt nämlich die Rolle von Lance Henriksen, die Hauptrolle. Und sein Sohn läuft dann irgendwie dem Hund hinterher, sieht das Motorrad nicht, was da irgendwie rumcruist und wird von dem Motorrad erfasst und stirbt dann kurze Zeit später und da liegt seine Verletzung. Und jetzt bin ich nicht mit der Anfangsszene eingestiegen, weil es gibt eine, er steigt eigentlich ein mit einer Szene aus der Kindheit von Ed Harley, weil er sieht aus seinem Fenster von dieser Farm, als seine Eltern noch gelebt haben und so, sieht er ein Monster in so einem Gewitter, was da irgendwie draußen sein Unwesen treibt. Und das hat sich natürlich auch in sein Hirn eingebrannt. Und das ist der besagte Pumpkinhead, der so ein bisschen so die Legende in dieser Gegend da auch ist. Mhm. Und er weiß auch, dass es eine Legende darüber gibt, wo dieser Pumpkinhead herkommt. Denn das heißt, dass der beschworen wird von einer, das ist jetzt keine richtige Hexe, aber es ist halt so eine alte, hexenanmutende Frau, die irgendwie alleine in so einer Hütte wohnt. Und
ja, schon recht klassisch Hexe, oder?
Recht klassisch Hexe, die ja auch so, ja gut, die betreibt schwarze Magie und ist ja bekannt dafür. Und die Leute
gehen
ja
alleine im Wald in der Hütte und sieht aus wie eine Hexe. Also.
Ja, genau. Der will halt wissen, wo sie wohnt und fragt halt irgendwie so einen Farmer, mit dem er irgendwie Geschäfte macht. Und seine Kinder helfen ihm dann, weil normalerweise der Farmer selbst sagt, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe. Hm. Aber eins von den Kindern hilft ihm dann und sagt so, aber ich gehe da nicht direkt mit hin. Also ich springe vorher von dem Wagen ab und laufe wieder nach Hause so. Also den Rest des Weges kannst du allein fahren. Insofern, die sind da alle sehr vorsichtig. Und dann landet er bei der alten Hexe und will natürlich Rache an den Jugendlichen üben und sagt, er möchte Pumpkinhead beschwören. Und wenn die Hexe dann praktisch Pumpkinhead beschwört, dann ist er eins mit dem Monster. Und das Monster übt dann Rache, ohne dass er irgendwie groß Einfluss darauf ausüben kann. Also wir sehen dann körperliche Reaktionen von ihm, wenn das Monster dann zum Leben erweckt wird und wenn es dann anfängt, die Jugendlichen zu dezimieren. In dem Moment zuckt er auch zusammen und ist nicht mehr bei sich selbst, sondern das ist das, was er dann wollte, um dann irgendwie Genugtuung zu haben, weil sein Sohn umgekommen ist. Mhm. Und das ist eigentlich so die klassische Story von Pumpkinhead.
Ja.
Und wie ging's dir damit? Ach,
ganz schwierig.
Oh, echt, ja?
Naja, Mann. Also, ich fand es leider hart langweilig.
Den fandst du wiederum hart langweilig, ja, Mann. Okay.
Und das Creature-Design, das hat so ein bisschen was rausgeholt. Aber das ist dann halt auch relativ schnell, also kommt da ja nicht wirklich was dazu. Und die Handlung, all das auf jeden Fall eine der schlechtesten Rachegeschichten ever. Also erst am Anfang hast du dann diesen Pathos mit dem Jungen und so. Ich habe mich schon ein bisschen schwer damit getan, überhaupt zu glauben, dass das Vater und Sohn sind. Und dann hast du da so eine Szene, die so ein bisschen nach Lassie anmutet, wie er dann diesem Hund hinterher. Und dann hast du so diesen schlechten Tod. Und dann habe ich auch nicht wirklich das Gefühl, so dass Lance Henriksens Figur dann so gebrochen ist, dass er jetzt loszieht, um das zu tun. Also so ist irgendwie, habe ich mich enorm schwer getan, das alles überhaupt zu glauben. Mhm. Und dann, ja, so ein paar von diesen Effekten sind dann ganz cool, also eben so dieses Creature-Design und wie das sich dann so aufbaut, aber die Handlung und wie es inszeniert ist und so weiter, fand ich alles wirklich unterirdisch.
Unterirdisch gleich, okay.
Also ja, fand es auch wirklich langweilig und echt nicht gut gemacht. Mhm. Also da, es wundert mich nicht, dass das sein Debüt war, Alter, weil der Regie ist halt schon nochmal wirklich was anderes, weil das mit dem Storytelling, das funktioniert hier für mich nicht. Wie ging's dir da?
Ich glaube, hier muss ich mal eine Lanze brechen.
Ja, mach.
Und muss mal hier den Good Cop spielen, weil ich mochte den.
Echt?
Der hat für mich, obwohl es mit beiden Sachen nichts zu tun hat, hatte der A für mich so ein bisschen so Tales from the Crypt Vibes, weißt du, diese Kurzgeschichten, die mal anmoderiert werden von dem Skelett, wo du so eine Horrorgeschichte hast, so als Kurzgeschichte, aber als Langfilm halt irgendwie umgesetzt. Mhm. Und er hatte voll was von einer Stephen King Story, ohne jetzt wirklich eine Stephen King Story zu sein.
Ja, aber in so beiden Setting, Fällen wäre das doch dann eine Kurzgeschichte, oder? Damit wahrscheinlich auch deutlich besser aufgehoben.
Naja, Stephen King hat ja nicht nur Kurzgeschichten geschrieben, sondern aber nee, klar. Ich meine jetzt nur so vom Vibe, vom Feel, weißt du, so dieses Ländliche und so. Und ich finde, der ganze Film, da zieht sich diese tolle Atmosphäre, finde ich, durch. So diese die Farben irgendwie, dieses Herbstliche irgendwie, Locations mochte ich sehr. Du hast ein richtig geiles Creature-Design, was du erwähnt hast.
Es ist immer nur zugenebelt und du erkennst ja kaum was von, wo sind wir überhaupt, und es ist alles immer so eingetaucht in so eine Nebelsuppe.
Ja, ist irgendwie alles sehr klassisch, ja. So dieses herbstliche, neblige und so.
Ja, aber deswegen von guten Sets zu sprechen, also das hätte halt überall sein können. Ich finde, man erkennt auch kaum was von,
man erkennt die Sets nicht, sind und come on. Na, ich meine jetzt das Setting so mit diesen Farben und so, also die Location.
Ja, ist alles halt sehr in Orange getaucht, ne?
Ja, genau. So dieses Orange herbstlich so. Ich mochte das.
Okay.
Und ich mochte auch den emotionalen Überbau so, weil...
Im Ernst?
Ja, weil Ed ja später auch hadert mit seiner Entscheidung.
Ja, und, da.
Ja, und er will's ja, es tut ihm ja leid, dass er das dann letztendlich gemacht hat, dass er diesen Pumpkinhead beschworen hat und was er damit losgetreten hat. Und das ist so, das sorgt auch so ein bisschen so für so einen Zwiespalt in ihm selbst. Und ich fand den gut, ich fand den auf jeden Fall charmant und toll.
Ich hab das alles nicht geglaubt, Alter.
Und der atmet für mich halt auch so die 80s. So ist jetzt nicht der großartige, krasse, aufwendige Horrorfilm, aber der hat irgendwie Herz, wie ich finde. Und das fand ich schon gut an dem Film. Und außergewöhnliches Creature-Design, was du so in der Form auch selten siehst. So, also ich fand es auch geil, wie dieser Pumpkin, wie das Vieh dann letztendlich agiert. So dann die Leute einfach nur so den Kopf von ihm greift, weißt du, wie so eine Lego-Figur und die dann so wegschleudert oder so. Sah schon alles gut aus. Und das für 3,5 Millionen Budget, also da ziehe ich meinen Hut vor. Hat er einen ordentlichen Film hingelegt, der jetzt nicht mega ist, aber der bei mir schon gepunktet hat mit einem guten Gefühl und dachte so, das ist ein schöner Horrorfilm aus den 80s, aus der zweiten Reihe. Und Lance Henriksen fand ich toll.
Tatsächlich. Echt?
Ja. In der Rolle.
Krass.
Also man hat schon gemerkt, dass er irgendwie so einen herzlichen Bezug zu seinem Sohn hat, aber er ist jetzt nicht so der...
Findest du, das kam bei mir null an.
Naja, der ist halt so ein bisschen so ein verhärmter Farmer, also der war jetzt nicht so der emotionalste Vater so von allen, aber du merkst schon, wie krass wichtig ihm sein Sohn ist. Weißt du, er ist jetzt nicht so der Typ, der jetzt seine Kinder ständig in den Arm nimmt oder so, weißt du, oder mit denen so ein... Aber die Bindung, da habe ich den schon abgenommen.
Ja, mir hat halt irgendwie gefehlt, dass ich sehe, dass ihn das emotional bricht. Damit ich überhaupt glaube, dass der dann solche Schritte unternimmt, weißt du? Ja,
das schon in dem Moment, wo der da irgendwas liegen sieht, so, weißt du, die Jugendlichen da, wo du den Blick von ihm siehst, wenn er dann hinrennt und so. Ich habe ihm da schon abgenommen. Für mich ging das klar, also ich mochte Pumpkinhead.
Okay.
Als Erstsichtung. Auch hier wieder, Fan von den 80s, deswegen habe ich dem wahrscheinlich so ein bisschen so den Look und so verziehen. Mhm. Wenn man jetzt nur so neue Horrorfilme guckt, wird man den wahrscheinlich recht altbacken finden. Aber bei mir hat er gepunktet.
Krass. Nee, also ich finde, hier ist wirklich in der Inszenierung einiges schiefgelaufen.
Okay.
Fand den nicht gut.
Also du bist dann auch eher in der Fraktion, hast wahrscheinlich zu wenig gesehen, um das zu beurteilen, aber du musst dann auch sagen, dass Stan Winston dann lieber bei seinem Department bleiben soll, als Maskenbildner und Special Effects Mann, anstatt selber Filme zu
inszenieren. Es gibt ja auch gute Regisseure, die beschissene Filme machen, ne? Aber ich finde, hier sind halt schon so ein paar Sachen, weil der ist ja auch wild geschnitten. Und das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, wenn du Ahnung von Inszenierung hast, dann musst du halt schon auch verstehen, hey, zwischendurch brauchen wir auch so eine Halbtotale oder Totale, damit wir uns kurz orientieren können. Und da hat so in manchen Momenten, wo es dann eben ein bisschen zur Action geht, ist der zum Teil so zerhackt, Alter, das ist nicht gut gemacht.
Ja, der ist alles andere als jetzt so eine Hochglanzproduktion, definitiv, davon ist er weit entfernt. Also der ruckelt schon an vielen Ecken und Enden. Das kann ich verstehen.
Mhm.
Guck mal hier wieder, wer den gesehen hat.
Ja, und für mich hat sich das eben alles echt sehr gezogen.
Mhm.
Obwohl der halt nicht mal anderthalb Stunden geht.
Das stimmt. Für mich
halt auch kein gutes Indiz.
Ja, klar, ist das kein gutes Zeichen. Gab, glaube ich, auch Sequels.
Ja, gut, das wundert mich nicht, ne? Wenn sie dann so ein Creature-Design haben, was irgendwie Anklang findet, kann ich mir vorstellen, dass sie das ausschlachten wollen, logisch.
Der war auch verhalten unterwegs mit 2,5. Ansonsten haben wir hier ein paar 3 Sterne, ein paar 3,5. Vereinzelt 4 Sterne. Oh, wow. Atombomb selbst ist bei 3 Sternen.
Okay.
Also jetzt auch nicht so übermäßig unterwegs, aber ich habe hier dann doch ein bisschen Herz gesehen bei dem Film und konnte mit dem gut was anfangen.
Okay, schön.
Kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb 6,2, Metascore 47, Letterboxd 3,2. Und ich habe mich auf eine 7,5 eingeschaukelt.
Wow. Okay. Ja, da bin ich dann doch eher am anderen Ende. Ich bin bei 2.
Bei 2, okay. Ja. Ich sag ja wirklich leicht heute.
Für uns beide nicht. Alter, 7,5. Wow. Okay.
2, Alter. Das war ja wirklich ja nur das Creature-Design, was vielleicht einen Punkt gebracht
hat. Ja, ja, tatsächlich ist es das.
Eieiei.
Eieiei. Den hast du schon lange nicht mehr gebracht.
Dein Filmgeschmack ist ja genauso wie die Songs, die ich hier bringe, Alter, von der Qualität.
So, so. Alter. Gerade noch geklingelt und jetzt das. Nett. So. 2 haben wir noch.
Ja, ja, ich sitz schon wieder dicht in dem Flieger. Alles egal, denn der Bass knallt brutal. Hast du jetzt genug Melodie gehabt?
Ja, da war einer rauszuhören.
Dicht im Flieger heißt der Song, falls du den runterladen willst oder bei Spotify streamen.
Also sie machen nicht nur Songs fürs in Malle feiern, sondern auch fürs Hin- und Zurückfliegen.
Ja, ja logisch, so. Klar, ja, damit man direkt hier
dicht im Flieger,
so wie wir jetzt auf die Halloween-Atmosphäre einleiten.
Ja, muss stimmungsgeladen ankommen, dann richtig, kannst du ja aus dem Flieger direkt
direkt verhaftet. Direkt besoffen vom Flugzeug, abgeführt von den Behörden, weil ich scheiße bin.
Ja, es war schön vors Gate gekotzt und dann gar nicht. Erst auf den Flieger gekommen, ja super.
Richtig, ja.
Okay.
Von dicht im Flieger kommen wir zu einem Film aus dem Jahr 1981 mit dem Namen Wulfen. Mhm. Und grüßen Raff an der Stelle, der den, glaube ich, mal in den Lostopf geworfen hat. Ich gucke gleich mal nach. Und dann zum Auftragsfilm aufgewertet. Also auch der Herr gönnt sich ab und zu mal einen Auftragsfilm. Und der hat auch gut in unser Halloween-Special gepasst. Insofern machen wir den jetzt.
Mhm. Ich habe mir für dich 7 Punkte notiert.
7 Punkte hat er sich notiert.
Gucken wir mal, wie das diesmal läuft.
Okay, wir können an dieser Stelle auch Classic Dave grüßen, weil er war der Lostupporter des Films.
Ach.
Im November 23, Alter, so lange ist das schon her. Und Raf hat den jetzt zum Auftragsfilm gemacht. So ist die Entstehungsgeschichte, warum dieser Film jetzt als Auftragsfilm gelandet ist.
Okay.
Also Grüße auch an Classic Dave. Okay, du sagst 7. Ich sage 6. Ich gehe ein bisschen runter.
Okay. Ja. Wir sind in New York.
Ja.
Das ist ja schon mal. Wobei, vielleicht erzählen wir auch erstmal kurz hier wieder, wie das hinter der Kamera aussieht, weil auch dieser Film ist quasi das Langfilmdebüt des Regisseurs. Ja, also zumindest mal das fiktionale Langfilmdebüt, weil der hat von seinen 5 Credits sind 4 Dokus.
Mhm.
Der hat 1970 Woodstock gemacht, was ja, glaube ich, auch Oscar-prämiert war.
Und sehr bekannte Doku.
Sehr bekannte Doku, die irgendwie 3 Stunden geht. Und habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Das ist schon krass.
Ich hab den zu Hause tatsächlich als Box, ja.
Aber hast du den gesehen auch?
Nee, gesehen habe ich ihn noch nicht.
Okay.
Der ist noch ungesehen im Regal.
Und dann hat er danach auch noch so ein paar Woodstock irgendwas, ne, mit Jimi Hendrix. Und
ja, ja, so. War alles so ein bisschen themenverwandt.
Alles themenverwandt.
Musikalisch.
Und zwischendrin gab es dann halt diesen hier.
Mhm.
Das finde ich schon wild. Aber muss ja nichts heißen, ne? Es hat ja ist an anderer Stelle auch schon mal gut gegangen.
Ja, definitiv.
Ja, geschrieben haben das mit dem Regisseur zusammen Wortley Strieber und David Irie und rausgekommen ist eben Wolfen und wie du schon gesagt hast, das ist der längste Film, den wir heute haben mit 1 Stunde 55.
Ja.
Aber auch dieser ist rated R, weil es könnte blutig werden.
Mhm.
So, und wie gesagt, sind wir in New York und es geht um einen Polizist, gespielt von Albert Finney, der spielt Dewey Wilson und der wird dazu geholt, weil es eine Reihe von Todesfällen gibt, die offenbar recht grausam abgelaufen sind, weil bei den Opfern sieht das immer so aus, als wären die von irgendwelchen wilden Tieren verstümmelt worden. Also halt irgendwie so aufgerissen.
Mysteriös.
Und alles ganz strange. Und scheinbar eben gibt es da diese Parallele, weil eben einige Leichen auftauchen, die so auseinandergenommen wurden. Und jetzt muss dieser Polizist ermitteln und kriegt dabei eine Kriminologin an die Seite gestellt. Oder?
Ja.
Das war Rebecca Neff, gespielt von Diane Venora. Auch keine Unbekannte. Hm. Und zusammen versuchen die dann dahinter zu kommen, was da los ist. Und seine Spur führt ihn dabei eben auch ähnlich wie in anderen Filmen, die wir heute schon hatten, geht es hier auch um so eine alte Legende, wo jeder eigentlich sagt, ja, nee, kann nicht sein, ist alles nur ein Mythos. Hm. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass da ein bisschen was dran ist. Und dass es da einen Zusammenhang gibt. Weil wir sehen, bei diesen Morden sind wir auch immer aus der POV des Mörders dabei. Und da kommt so eine Art Wärmebildkamera zum Einsatz. Also jedenfalls ist das so eine etwas andere Optik, die wir dann sehen in der POV von denjenigen, die da angreifen. Und das erklärt sich dann halt im Verlauf des Films. Mhm. Ja. Und neben Albert Finney und Diane Venora haben wir dann noch Edward James Olmos.
Castillo aus Miami Vice.
Der hier einer der Verdächtigen ist, ne? Weil der durch seinen indigenen Ursprung wohl eine Verbindung hat zu diesem Mythos, den es da geht, und deswegen er sich öfter mal mit ihm unterhält. Und dann kommt noch das ist der Gerichtsmediziner, ne? Der,
genau.
Gregory Hines spielt Worthington, und der ist dann auch mit von der Partie.
Der Mann, der fast dafür gesorgt hat, dass ich Stepptanzunterricht nehme. Weil nämlich Tapdance, ja, so wie, habe ich dir erzählt, oder? Der hat nämlich die Hauptrolle in Tapdance gespielt. Und der Film hat fast, da war ich so fasziniert, Alter, dass ich gesagt habe, okay, das will ich lernen, das will ich wissen, wie das geht.
Okay.
Aber es hat 10 Minuten ungefähr gedauert, wie die ganzen Kung-Fu-Filme, wo ich Kung-Fu lernen wollte. Das hat auch ungefähr 10 Minuten gedauert.
Ach ja?
Dann habe ich schon was Neues gefunden, was ich lernen wollte.
Okay.
Aber getan habe ich es nie.
So, ist schwierig. Nee, ich mache was anderes.
Ach so, Gitarre, ja, wäre geil, aber nee, doch nicht.
Der Weg dahin.
Ich muss jetzt Stepptanzen.
Ja, und Tom Noonan haben wir auch noch in einer etwas kleineren Rolle.
Ja.
Aber der sei auch erwähnt.
Ja, da können wir noch Reginald Val Johnson erwähnen, weil der spielt ja auch natürlich mit, den wir ja aus Die Hard später kennen. Mhm. Auch in einer kleinen Rolle. Ja, wobei so Tom Noonan und Gregory Hines auch so in ihren kleinen Rollen sorgen die schon für schauspielerische Akzente. So gerade so Tom Noonan hat ja so eine sanfte Art, weißt du, so eine sanfte, ruhige Stimme. Und trotzdem hat er in manchen Filmen so absolute Psychopathen gespielt. So gerade das hilft ja, weißt du, so mit seiner großväterlichen Art. Aber irgendwie merkst du, okay, da sind irgendwelche Abgründe hinter.
Und vor allem, was er halt immer gut macht, ist, du glaubst bei Tom Noonan immer, dass er total für das, was die Figur will, ne, dass er dafür total brennt.
Ja, ja.
Also das ist immer so, du merkst immer diese krasse Leidenschaft für, also er spielt ja immer so Figuren, die fast schon fanatisch sind für ein gewisses Thema, ne? Und also ich meine, er war doch auch bei Hell on Wheels der Priester, ne?
Ja, ja, genau, er war der Priester.
Da war das ja auch so, Alter, dieser Wahn, mit dem der den gespielt hat, also das kann Tom Noonan wie wenig andere, das ist schon
auf
geil.
Auf jeden Fall. Macht er gut.
Aber die Rolle ist wirklich klein und ist jetzt auch nicht so, als würde das hier groß zum Narrativ beitragen. Also es ist schon, wir werden schon primär von Albert Finney hier durchgeführt.
Ja.
Und ich mochte, wie seine Figur etabliert wird, ne, weil er auch hier wieder natürlich so
die abgefuckte Version ist. Ja, total. Eines Cops. Ja.
Musste dann so ein bisschen dran denken, als du gestern erzählt hast, dass bei der Olsen-Bande der eine so eine Jacke getragen hat, von der seine Frau meinte, dass sie dass er damit wie ein Obdachloser aussieht.
Hm. So ähnlich.
Und Albert Finney, also als er hier auftaucht, denkst du auch so, okay, wer hat ihn reingelassen? Warum ist er jetzt dabei? Ne? Und dann ist er aber halt so der Experte.
Und ist er auch John Carpenter-Fan so. Und wollte die Frisur von ihm tragen, wissen wir nicht.
Ja, aber es ist schon halt seine Show. Ne? Er führt uns hier durch und das macht schauspielerisch ein bisschen was aus, auf jeden Fall. Hm. Weil er ist halt schon auch gut. Aber Alter, ich konnte dafür, dass der Film in New York spielt, mit dem ganzen Drumherum wirklich hart wenig anfangen.
Wirklich?
Ey, weil, also ich finde, der Film übernimmt sich total mit diesem Versuch, hier eine Sozialkritik reinzubringen, mit diesem Mythos, den ich völlig affig fand, in Kombination mit den echt schwierigen Bildern, weil das funktioniert für mich heute nicht mehr, Alter. Das, diese Optik, eben diese POV, ne? Digga, was soll das? Und dafür war das viel zu oft. Und ich mich an so vielen Stellen gefragt, ey, die hätte doch so oder so oder so das Ding aushebeln können. Weißt du, also man wird schon auch da, man muss ein Auge zudrücken oder mehrere und da halt viele schlucken und glauben, so, damit das Ding irgendwie aufgeht. Und ich weiß nicht, fand das alles irgendwie affig mit dem Versuch, da eben noch was Sozialkritisches reinzubringen und so.
Also Wolf, ich hätte jetzt so sagen können, das wäre lustig gewesen.
Ach so, ja. Banausi! Ja, also ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber es tut mir leid, ey. Das kam bei mir wirklich nicht gut an.
Das ist äußerst schade, weil viel Love für Wolfen.
Wirklich?
Schon immer.
Okay.
Weil was du jetzt natürlich nicht wissen kannst, diesmal hast du mich nicht gefragt, das ist ein Mega-Film aus meiner Kindheit.
Ach so.
Und ich habe den natürlich in dieser Phase gesehen, wo ich halt irgendwie als kleiner Bub angefangen habe, irgendwelche krassen Horrorfilme zu sehen, die ich noch gar nicht sehen durfte.
Da fandst du die POV schon flashig.
Ich finde die flashig und ich finde die tatsächlich immer noch flashig.
Oh,
da ist Alter, natürlich, was? Ja, da ist natürlich ein bisschen Nostalgie mit bei, ohne Frage.
Ja.
Aber Alter, also was ich immer noch geil finde, ist definitiv die Location von New York, diese Bronx-Wüste, wo du diese ganzen Häuserruinen hast, wo irgendwelche Junkies hausen und dann mittendrin irgendwie diese Kirchenruine, die da hingebaut haben. Alter, mega. Mhm. Ich finde die POV geil. Ich finde es geil, dass es hier um echte Wölfe geht, dass es nicht so ein Werwolf-Thema ist. Also er steht ja immer noch so ein bisschen...
Ja, aber das ist es ja nicht. Es geht ja nicht um echte Wölfe, das ist ja das Ding, es geht ja um die Wolfen.
Ja gut, natürlich, aber es sind echte Wölfe zu sehen.
Ja, ja, okay,
das
klar.
Ist, weißt du, was ich meine? Ja. Er steht ja immer im Schatten ein bisschen von American Werewolf, der zu der Zeit rausgekommen ist. Und da geht es ja darum, dass sich Menschen in Wölfe verwandeln. Das sind ja alles Practical Effects und so. Und hier siehst du halt echte Tiere in dem Film.
Ja, aber es wird schon auch eine Verwandlung suggeriert. Ne? Also es
klar, aber du willst offensichtlich wieder nicht verstehen, worauf ich hinaus will. Du siehst Wölfe in der Szenerie von New York. Du siehst Wölfe an der Wall Street, Alter.
Ja, ja.
Die, okay. Die um die Wall Street rum baldowern und Battery Park und so, weißt du, direkt, wo die Fähre rübergeht zur Freiheitsstatue, wo ich übrigens war in dem Park und so. Und da laufen Wölfe durch die Gegend, so echte Wölfe, so, weißt du. Und die Bedrohung von diesen echten Tieren, die finde ich immer noch mega, Alter. Wenn die sich da hinstellen und anfangen, so die Zähne zu fletschen und so hin und her, das kommt für mich tausendmal bedrohlicher rüber als jetzt irgendwie so Special Effects, irgendwelche Werwölfe, die da irgendwie
gemacht worden sind. Ja, den gebe ich dir, aber. Fand da das Ganze drumherum so dämlich, Alter.
Echt, ja? Ich fand es eigentlich ganz
interessant. Ja, also weil auch dieser Versuch da eben so ein Sinnbild draus zu machen, jetzt wie du sagst, so Wölfe an der Wall Street und was die dann repräsentieren und warum Klar. Sie sich diese Gegenden aussuchen, wo eben Gebäude abgerissen werden und Gentrifizierung und Schlag mich tot und so. Digga, genau. Das ist der Film, in meinen Augen übernimmt er sich halt maßlos mit dem Versuch da so eine Parallele herzustellen. Ey, das, weil ich das irgendwie halt diesen Mythos so affig fand mit diesem...
Fand's zu platt, ja.
Wir sind dann diese... Das ist quasi so die Parallelgesellschaft, die oft mit so einem Robin Hood-Mantra unterwegs ist, wo ich denke, Digga, was? Chill doch, ey.
Ich fand's ehrlich gesagt interessant, so diesen Überbau, weil...
Ja, das ist auch... Vielleicht funktioniert das oder halt nicht, ne? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel mittendrin so dazwischen gibt.
Weil du hast ja... Also ich hab's schon so gesehen, dass die Native Americans halt so aus ihrem Land immer so weggedrängt worden sind und jetzt... bauen die praktisch so die Häuser für den großen weißen Mann, weißt du? Und was ich interessant fand, ist die Symbolik, dass sie ja auf der Brücke oben stehen praktisch und dann da irgendwie oben diese Brücke bauen und dass ja der Kopf dann auch irgendwie diese Brücke hochgehen muss und denkt so, Alter, was suche ich eigentlich? So ist viel zu hoch. Und in Western hast du ja auch immer so, dass die Natives sich so eine hohe Position aussuchen, um das Land zu überblicken, um zu gucken, ob da irgendwo Gefahr im Anmarsch ist und dann ja auch so einzeln mit der Natur. Und hier hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie eins sind mit der Stadt und dass sie genau wissen, wo was abgeht und so weiter. Und dadurch, durch dieses Mysterium und so weiter, hat das gut für mich funktioniert. Also.
Ja, ich finde, dagegen spricht so ein bisschen, dass sie sich dann eben so eine verlassene Gegend in der Bronx ausgesucht haben. Ne? Also warum sind sie dann nicht im Machtzentrum?
Naja, weil es so auffällig wäre. Weil doch dann jeder darüber berichten würde, weil doch jeder davon mitbekommen würde. Es läuft ja alles noch ein bisschen im Untergrund, so diese Wolfengeschichte. Deswegen suchen sie sich die Gegenden aus, wo die halt nicht erwischt werden.
Ja, aber
das sind ja alles so Ausgestoßene.
Die sie sich aussuchen, sind ja offensichtlich eben Mächtige und
auch, ja.
Reiche und
Leute, aber auch Junkies und Ausgestoßene und so.
Ja, ja, also
so
eben.
Außenseite, die man halt vermisst.
Ja, und das ist aber irgendwie nicht stimmig für mich alles. Ich fand das irgendwie sehr konstruiert.
Ja, also bei mir wurden schon wieder hier alte Erinnerung gemacht, so mit der POV und so hin und her. Da dachte ich so, Alter, okay, alles klar, der
kleine. Ja, es war wahrscheinlich die Sorte Film, wo es sehr hilft, wenn man den von damals kennt, weil.
Definitiv.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das.
Ich werde es auch wirklich so abgefahren, weil ich meine, ich war mit meinen Neffen, war ich wieder spielen, weißt du, der eine ist jetzt irgendwie, der eine kommt jetzt in die vierte Klasse.
Mhm.
Und der andere ist halt 5 Jahre jünger und mit dem war ich in so einem Kletterparadies da, wo du auch so Trampolin springen kannst und so eine Sachen.
Mhm.
Und da fiel mir auf, Alter, in der fünften Klasse fing ich schon an, irgendwie diese ganzen Horrorfilme zu entdecken. Und dann Freitag der 13. zu gucken und Alien und so, weißt du.
Mhm.
Das ist, ich war ein Jahr älter, als er jetzt ist.
Ja.
Und für ihn ist gerade das krasseste Abenteuer, dass er die alte Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire guckt, weißt du.
Okay.
Und vor kurzem noch so Ninjago und so gewesen auf dem Trip.
Ja.
Also ich war komplett irgendwie abgedriftet.
Ja, aber kann doch nicht schaden, ein bisschen länger Kind sein, Alter.
Ja, ja, definitiv. Nee, das ist ja die normale, ist ja die normale Version. Also.
Willst du wieder mal demonstrieren, wie abgefuckt du bist?
Ich war schon ziemlich abgefuckt, dass ich irgendwie ein Jahr älter als er schon angefangen habe, diese ganzen Filme da zu gucken hier. Gesichter des Todes und Co. ist schon.
Ja, aber dass dann eben so ein Film in dem Alter wahrscheinlich stärker beeindruckt, das kann ich klar verstehen.
Das auf jeden Fall, ja.
Also heute mit so einem R-Rating, weiß ich nicht.
Ja, der ist schon recht harmlos, aber ich mag auch hier wieder diesen 80s-Touch, ich mag dieses abgefuckte New York.
Ich finde, der zieht sich ja auch hart.
Echt, ja?
Ja.
Naja, ich mochte den sehr. Ich mochte auch so die Dialoge, also ich, die so Gregory Hines und Tom Noonan, so diese Einzelszene, die gekriegt haben,
ja,
so
die mochte
von
den
Gerichtsmediziner,
ja,
war auch cool.
Mhm, auf jeden Fall.
Halt so dieses Mysterium dann verpackt in so eine Cop-Story. Klar ist auch Klischee, dass
aber
er dann,
wie,
dass er dann auch die Frau kriegt, weißt du, dass er sagt, so, ja, soll ich die nach Hause fahren? Ja, not today und so. Wo du denkst, Alter, hast du dich mal angeguckt? Du siehst wirklich aus wie ein Penner. So,
das ist
du,
halt das Ding, das muss er auch erstmal glauben. Das
ist auch,
ne,
typisch,
ja,
so.
Ja, ja, eben. Und wie Whitting sich dann verhält, ne, also so im Showdown, das sind halt auch so Sachen, wo ich denke, ja, komm schon, ey.
Mhm.
Das wäre auch eleganter gegangen, aber, ja.
Und nach wie vor richtig flashy fand ich halt die Wölfe in dieser urbanen Umgebung, inklusive dieses Bürogebäudes, weißt du, hast du auf einmal Wölfe in so einem Geschäftsbürogebäude, wo normal so Schießereien stattfinden zwischen irgendwelchen Verbrechern, die da eindringen und Cops. Hast du jetzt Wölfe, Alter, im Fahrstuhl und weiß ich wohl, das finde ich immer noch mega. Finde ich krass. Du siehst Wölfe normalerweise immer in einem Wald oder an einem See oder irgendwo, weißt du, in einer freien Wildbahn. Aber in New York, das ist gut.
Crazy.
Voll crazy.
Findest du es dann auch so flashig, wenn du jetzt irgendwie hier Füchse in der Stadt siehst oder Wildschweine?
Das ist ja mittlerweile legitim. Also das Füchse hier, Wildschweine habe ich noch nie gesehen, aber
echt?
Dass Füchse so mittlerweile die Straßen bevölkern, ja, die ziehen sich ja immer weiter rein irgendwie in die.
Ja, wir haben hier, also
in die
gerade so um uns rum sind echt einige hart aktiv, Alter. Ich habe die nachts auch schon öfter mal streiten hören, so die machen richtig, richtig Lärm.
Hatte ich auch schon bei mir auf dem Hof, ja. Also ich habe ja so ein paar rumstreunende Katzen auch bei mir so, wo die Nachbarn halt die Katzen mal rauslassen, weil sie dann draußen rumstreunern dürfen. Und ein paar von denen haben sich richtig in die Haare gekriegt mit so Füchsen, die da rum.
Oh fuck.
Und da hörst du richtig die Katze und den Fuchs, wie die sich anschreien.
Okay, aber Wölfe findest du immer noch eine Ecke beeindruckender. Na gut.
Ja, Wölfe habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben, die irgendwie durch die Straßen streunern.
Vielleicht auch besser so.
Vielleicht auch besser so.
Ja.
Eine Sache noch zum Casting, das ist definitiv interessant gewesen, weil bevor Albert Finney besetzt worden ist, beziehungsweise der Regisseur wollte unbedingt Albert Finney für die Hauptrolle, Dustin Hoffman sollte aber hier in dem Film die Hauptrolle spielen und er wollte die Hauptrolle spielen. Das heißt, das ist laut seiner Aussage eins der wenigen Male in seiner Karriere, dass Dustin Hoffman irgendwo mitspielen wollte, aber abgelehnt worden ist als Oscar-Preisträger.
Okay.
Weil er gesagt hat, er will unbedingt mit Albert Finney zusammenarbeiten. Sorry, Dustin.
Mhm.
Ansonsten hätte er und wollte
also
hier...
Also der Regisseur das entschieden.
Der Regisseur hat das entschieden, richtig, okay. Ja, genau. Von ihm kam das. Weil Dustin Hoffman wollte mitmachen.
Mhm.
Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie aus Termingründen oder dies und das und Albert Finney ist nachgerückt, sondern Dustin Hoffman war in dem Fall tatsächlich nur die zweite Wahl. Das ist schon
krass, ne? Krass, aber ja. Es war auch einfach deutlich älter als Dustin Hoffman.
Ja. Der ist schon um einiges älter, stimmt. Mir 81.
Hm.
Oder er sieht halt älter aus. Kann auch einer von denen gewesen sein.
Ja, einer von denen.
Also... Wen habe ich neulich gesehen?
Nee,
ach so, ja, hier von Beverly Hills Cop. Wie heißt er denn? Nicht Judge Reinhold, also der den Cop spielt, ja. Sondern sein Partner.
Ach so.
Boah, wie hieß der Schauspieler nochmal?
Boah,
Ashton?
Alter.
John Ashton oder so?
Pff, vergiss es.
Der war 35, Alter, bei Beverly Hills Cop.
Im Ernst?
Mit seinem lichten Haar und seinem Schnäuzer und so. 35 Jahre, Alter.
Wow.
Das war echt eine ganz andere Zeitrechnung, Alter. So sah ein 35-Jähriger aus im Jahr Mitte der 80er.
Ja, krass. Ja gut, wer weiß es. Vielleicht war Albert Finney hier gerade mal 40.
Kann sein.
Aber er sieht recht verheizt aus, aber ist auch
ja,
egal.
Sieht auf jeden Fall verheizt aus, ja.
Ja, okay, ja, die Nostalgie, die fehlte mir hier natürlich und deswegen war das dann ein recht öder Ritt hier.
Ja, schade, ich hätte jetzt doch gedacht, dass du ein bisschen was abgewinnen kannst, aber...
Naja, so ein bisschen was ist es ja auch, aber halt nicht viel.
Mhm. Gucken wir mal.
Ja, sorry.
Ja, hat 17 Millionen gekostet, 10,6 Millionen eingespielt, war kein Hit.
Mhm.
Dann Punkte.
Ja. 6,3 auf IMDb, Metascore ist bei 64, Letterboxd 3,2. Die sind sich alle sehr einig.
Mhm. Von mir war noch eine nostalgische 8. Grüße an Raff.
Oh, fuck. Okay.
War schön, den mal wieder gesichtet zu haben.
Ja, von mir eine wenig nostalgische 4.
Eine wenig nostalgische 4. Einfach mal die Punkte halbiert.
Ja, gittisch.
Deli.
Findest du denn den auch noch so stimmungsvoll? Also findest du das jetzt irgendwie unheimlich? Oder?
Naja, nicht unheimlich, so weit würde ich nicht gehen, aber halt 80s geil. Also so, halt diese geile 80s Stimmung. So ein bisschen so das Taxi Driver New York, weißt du, so von
ja, die berühmte Film aus den 80s.
Mann, Digga, Alter, so die Atmosphäre, das, für mich ist ein Unterschied so diese Filme, die Anfang 80er New York spielen, die riechen immer noch so nach diesem New Hollywood, als jetzt die Filme, die so, weißt du, Mitte 80er kommen so eine glatten 80er Filme raus, sowas wie Wall Street und
naja, aber da war das alles ein bisschen Ghostbusters und so ist doch.
Ja, aber das Ghostbusters New York ist nicht mehr so das Taxi Driver New York.
Nee,
bei Wolfen hast du aber ja. Das Taxi Driver New York noch.
Findest du?
Ja, okay. Find ich.
Ja, gut, ich weiß, was du meinst. Okay.
Da, wo die Müller vor dem Müll nicht abgeholt hat, so weißt du, die Phase, wo alles stinkt und alles verlottert ist und vermodert und dann ab 83, 84 ging es wieder ein bisschen bergauf.
Okay.
Ja.
Na gut,
so viel
schade.
Zu Wolfen.
Ja.
Und
jetzt haben wir noch einen.
Einen haben wir noch.
Der fällt auf jeden Fall in den Bereich Klassiker.
Ja, voll, ja. Das ist wahrscheinlich einer von den Filmen, wo man sagt, wie einer von denen, da habt ihr noch nie drüber geredet, das ist ja komisch.
Ja, ich finde es immer noch komisch, weil ich wirklich irgendwie in Erinnerung habe, dass das schon mal stattgefunden hat. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ich war irgendwo zu Gast und habe da über den Film gesprochen.
Das könnte sein, ja, weil du hast
Night
mich gefragt.
Night of the Living Dead.
Ja.
Aus dem Jahr 1968. Wo andere Leute Olsenbande gemacht haben, hat George A. Romero
das Zombie-Genre
überlebt. Ja. Seinen ersten Langfilm. Und wir hatten von ihm ja schon diverse andere.
Mhm.
Und Die Nacht der lebenden Toten, wie er auf Deutsch heißt, das war sein Langfilmdebüt. Davor hat er einen Kurzfilm gemacht und dann kam das.
Das stimmt.
Geschrieben zusammen mit John A. Russo. Und halt echt für einen schmalen Taler. Und das ist bis heute so gesehen eine der erfolgreichsten Independent-Produktionen, aber da ist einiges schiefgelaufen, also was den Vertrieb und die Auswertung angeht, aber erstmal so auf dem Papier hat er 114.000 gekostet und was er eingespielt hat, kann man halt nur schätzen, weil die da eben tierisch was verbimmelt haben, was das Copyright angeht. Deswegen war dieser Film leider direkt nach Release Public Domain.
Ja, ja. Deswegen wird auch immer wieder geguckt bei irgendwelchen anderen Kinofilmen oder Serien. Läuft Night of the Living Dead irgendwie im Fernsehen, weil eben Public Domain und man muss sich nicht um Rechte kümmern. Deswegen läuft der oft im Fernsehen.
Hast du gelesen, womit das zu tun hat? Also wie das zustande kam?
Nee.
Das ist nämlich total, wirklich der Inbegriff von dumm gelaufen. Weil George A. Romero wollte, dass dieser Film Night of the Flesh Eaters heißt.
Mhm.
Ne, weil der Ansatz war ja, was können wir machen, dass die Bedrohung möglichst groß ist und dann sind sie halt recht schnell bei Kannibalismus gelandet. So, was die machen könnten, hier die Monster, die angreifen. Und so sollte dieser Film eben Night of the Flesh Eaters heißen. Jetzt war das ja alles vor dem Rating-System, ne? Also recht knapp so. Das US-Rating-System wurde November 68 eingeführt und der Film ist knallhart einen Monat vorher rausgekommen. Und so halt noch ohne Rating erschienen. Und damals mussten die Filme aber eben noch so einen Prozess durchlaufen, wo die an diese Walter Reed Organization gegeben werden mussten. Und als der Film da hingeliefert wurde, haben die dort festgestellt, dass es schon einen früheren Film mit dem Titel The Flesh Eaters gab, von 64. So, und dann haben die Mitarbeiter dort beschlossen, den Film einfach in Night of the Living Dead zu ändern. Also die haben den Titel geändert. Und als sie dann da die Title Cards vorbereitet haben für den Film, haben die halt einfach übersehen, dass der Copyright-Vermerk noch unter dem alten Titel lief.
Ach so.
So.
Jetzt verstehe ich.
Und infolgedessen wurden dann halt Kopien erstellt von Night of the Living Dead, die keinen Copyright-Vermerk hatten und damit ist der automatisch in Public Domain gerutscht.
Oh wow. Dumm gelaufen.
Ja, vor allem halt, überleg mal, wie viel Kohle denen durch die Lappen gegangen ist, mhm. Alter. Ne? Weil damit eben konnten Kinos und sonst wer, jeder konnte diesen Film vorführen, mhm. ohne dass er ein Problem bekommen hat, dafür auch Geld zu nehmen. Und alle Kopien, die hergestellt wurden und so weiter, hatten die dann keine Rechte mehr dran.
Shit.
Weil die das verbimmelt haben, Alter. Und also, es gibt wirklich nur Schätzungen, aber es müssen irgendwas zwischen 12 und 30 Millionen sein, die dieser Film halt eingenommen hat. Und das wenigste davon ist bei den Machern gelandet. Das ist schon echt bitter.
The Fog.
Ja, was zur Hölle.
Big time.
Dumm gelaufen. So, jetzt bist du schon mittendrin in den Hintergrundinfos. Du hast jetzt noch nichts über deine Meinung kundgetan, weil wir müssen noch Punkte raten. Und vollständigkeitshalber muss ich auch meinen letzten Malesong noch bringen.
Ja.
Denn der geht: Ich zeig dir mein Helikopter, denn Bugattis sind für Opfer. Immer noch keine Reaktion von Lee.
Nee, den kenne ich auch nicht.
Kennst du auch nicht?
Nee.
Frag mich nicht, wer den singt.
Gut, dann lasse ich's.
Komm ich wieder an meine Grenzen.
Ja. Okay.
Ja, und jetzt Punkte raten.
Ja. Bei dem meine ich mich zu erinnern, dass du, als wir mal über andere Filme von Romero gesprochen haben, gesagt hast, dass du den so ein bisschen überbewertet findest, respektive, dass der nicht zu deinen Liebsten gehört. Mhm. Ich glaube, da war was. Das Ding ist, ich finde es aber auch super schwer, weil wenn du dir die Vita von Romero anguckst, ne, der hat halt so viele Filme, wo irgendwie Living Dead drin vorkommt. Dann gibt's Dawn of the Dead und Day of the Dead und Schlag mich tot.
Ja.
Alles. Und deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt nichts durcheinander bringe. Aber ich habe mir hier mal 7 notiert.
Mhm. Ich sag 8 bei dir.
Mhm.
Okay, jetzt haben wir die Punkte geraten. Jetzt kann ich ja offen vorpreschen. Ich habe den Film einmal gesehen. Und zwar mit einem Date, mhm. die ein krasser Horrorfilm-Fan war.
Ja.
Und es gab in Berlin eine Videothek, die hieß Videodrome. Mhm. Und Videodrome, die Videothek, war in Schöneberg, war ein paar Bezirke entfernt, aber war bekannt dafür, dass sie so Filme verliehen haben, die du in einer normalen Videothek nicht gekriegt hast. Also so okay. Originalversionen von krassen Kultfilmen, viel Horror, viel Sci-Fi, so, also jenseits von Mainstream. Die hatten auch irgendwie so eine Verkaufstheke, wo die so abgefahrenes Zeug verkauft haben und irgendwelche Sachen, so, die du halt so als Nerd halt dir zulegen kannst. Da sind halt so richtig so die Sammler und so Horror- und Genre-Fans da hingegangen und hingepilgert und die haben halt auch die Filme verliehen.
Okay.
Und da habe ich mir Night of the Living Dead mit die ausgeliehen, weil ich auch gesagt habe, so ja, der soll krass sein, das ist irgendwie auch so ein Kultfilm von damals, ich habe den noch nie gesehen. Die so, ja, Zombie-Film, okay, lass machen. Mhm. Und wir waren nach einer halben Stunde halt arg gelangweilt, also irgendwann haben wir uns dann auch nicht mehr so um den Film gekümmert, deswegen hatte ich den immer im Kopf abgespeichert als langweilig.
Okay, also doch.
Und überbewertet.
Das war der, okay, gut.
Hast vollkommen recht. Mhm. Das war die Einmalsichtung von mir.
Na gut, die Story dazu kannte ich natürlich nicht.
Jetzt habe ich ihn natürlich jetzt alleine gesichtet, aufmerksam gesichtet und konzentriert gesichtet. Insofern mal gucken, ob sich da was geändert hat.
Mhm.
Aber mein Status von damals war, dass wir beide nach einer halben, dreiviertel Stunde dachten, Alter, okay, das ist ja wirklich sehr piefig und spießig und einfach öde. Und hatten okay. da nicht so viel Spaß.
Mhm.
Zumindest nicht mit dem Film. Ja, willst du die Story mal zusammenfassen?
Ja, die ist ja recht einfach. Wir sind am Anfang ein Paar, Barbara und Johnny, die das Grab ihres Vaters besuchen.
Mhm.
Das ist auf so einem abgelegenen Friedhof und da werden sie dann eigentlich auch direkt von Zombies angegriffen.
Ja, von einem erstmal, ja.
Ja, ja, gut, klar. Geht mit einem los und ihr gelingt die Flucht und er hat halt, das ist, am Anfang macht er noch so ein bisschen Witze und so, ne, weil er halt sie das alles eh schon recht unheimlich findet, weil das alles so abgelegen ist und er dann eben so rumwitzelt, ja, und dann kommt da plötzlich ein Zombie und macht da Action und ihr gelingt dann die Flucht.
Hm.
Und bei ihm ist nicht klar, konnte der entkommen oder was ist mit dem? Wir sehen nur, dass er ins Auto steigt und dann, nee Quatsch, sie steigt ins Auto.
Sie steigt ins Auto und wegfahren. Aber
bei ihm ist nicht klar, was passiert, ne?
Richtig. Auch ein ziemlich cooler Schwester-Move von ihr auf jeden Fall, dass sie einfach abhauen will. Und ihren Bruder zurücklässt und sagt, ach, naja, gut.
Ja, gut, ist ja große Hektik.
Ja, ist große Hektik und sie versucht, sich in Sicherheit zu bringen.
Ja. So, und sie findet dann Zuflucht in so einer abgelegenen Farm, mhm. so einem Bauernhaus. Und da stößt dann ein Typ zu ihr, der unser Protagonist ist, Ben. Der hat eigentlich an der Hütte nur angehalten, um zu tanken und wird dann aber eben auch schnell umzingelt von den Living Dead und ja, geht dann rein und versucht dann mit allem, was da rumsteht, irgendwie Türen und Fenster zu verriegeln. Und sie ist eh recht apathisch, weil sie jetzt halt nicht weiß, was mit Ben ist. Und dann gibt's auch eine kurze Auseinandersetzung zwischen den beiden. Sie haut ihm eine und ja, er haut einfach straight zurück und knockt sie erstmal aus. Und von da an ist sie ziemlich weggetreten, so, weil die halt einfach die Aussicht auf den potenziellen Tod ihres Bruders, so, die hat, damit ist sie halt einfach sehr stark beschäftigt. Na, und parallel kriegen wir dann eben Nachrichtenberichte mit, erst über Radio, dann über Fernsehen. Und die sind aber auch ziemlich düster, weil das wohl überall stattfindet, dass jetzt Tote wieder zum Leben erweckt werden. Und irgendwann stellen die beiden noch fest, dass sich im Keller noch 5 weitere Personen versteckt haben. Da ist so ein junges Paar und ein älteres Ehepaar oder mittleren Alters mit einer kleinen Tochter, die scheinbar krank ist. Wo dann im Verlauf des Films auch klar war, was mit ihr los ist. Na, und da gibt's dann erstmal eine Meinungsverschiedenheit darüber, wer jetzt hier die Führung übernehmen soll, weil eben der Familienvater der Meinung ist, wir müssen uns im Keller verbunkern, weil es der sicherste Ort des Hauses ist. Und viele der anderen aber sagen, ja, da sind wir halt tierisch ausgeliefert, weil da gibt's nur eine Tür. Und wenn die durch die reinkommen, haben wir halt echt ein Problem. Und wenn wir oben bleiben, dann haben wir verschiedene Fluchtmöglichkeiten und können das Ganze auch ein bisschen besser überwachen aus den Fenstern rausgucken und so. Ja, und so versuchen sie eben erstmal vor dieser Gefahr wegzukommen und parallel rauszufinden, was sich jetzt draußen abspielt und wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Wir sehen dann auch vereinzelt, ne, was sich draußen abspielt und dass sich da eben das Militär auch aufmacht, irgendwie die Situation in den Griff zu bekommen. Aber es scheint halt eben zumindest mal im ganzen Land ein verbreitetes Phänomen zu sein, von denen halt niemand weiß, was jetzt genau passiert. Die sprechen erstmal von, was hat der eine Nachrichtensprecher gesagt? Das fand ich so geil, Alter. A wholesale murder. Weil halt einfach überall Leute umgebracht werden und die dann natürlich erstmal von Mördern ausgehen und von Morden. Ja.
Interessante Formulierung, ja.
Ja, und das Ganze geht 96 Minuten und ist in Schwarz-Weiß, was eben auch für viele Vertriebe damals dann halt so ein bisschen der Genickbruch war, weil da natürlich ja, Farbe schon längst etabliert war bei Kinofilmen und deswegen hat es die Produktion erstmal nicht leicht, aber das hat dann ja eben noch sehr, sehr gut funktioniert. Also der Film war ein krasser Erfolg. So, wie fandst du das jetzt ohne Date?
Nicht viel besser.
Okay.
Also erstmal, wir haben noch gar nicht gesagt, von wem, wer den Film hier überhaupt aufgetragen hat. Grüße an Jens Mann.
Ach ja.
Von ihm stammt hier Night of the Living Dead, beziehungsweise die Nacht der lebenden Toten. Und ist ja ein Film, der von allen sehr, sehr hoch gehalten wird, aber hier muss ich wohl wieder ein bisschen den Edgelord spielen, weil ich hätte mir nach wie vor gewünscht, Alter, dass er mich nicht so langweilt.
Langweilt, okay.
Ja, und ich hätte mir auch gewünscht, dass das Schauspiel nicht so schlecht ist, wie es ist, Alter.
Wer spielt schlecht in deinen Augen?
So ziemlich alle, bis auf vielleicht den Hauptcharakter, beziehungsweise der Hauptdarsteller und unser Protagonist, fand ich die alle richtig schlecht. Sie war schlecht. Die Leute, die Zombies gespielt haben, waren schlecht, wenn die halt so agieren, wenn da irgendwie Feuer ist, weißt du, und
Also man muss sich, glaube ich, so ein bisschen von, dadurch, dass das so die Blaupause ist oder halt so mit das erste Mal in der Form stattgefunden hat, muss man sich so ein bisschen von der heutigen Vorstellung von Zombies lösen, ne? Also weil die sind nicht so braindead, wie wir Zombies sonst kennen im späteren Verlauf, sondern
richtig.
Die nehmen ja auch Werkzeuge zur Hand und ne, also
ja, oder die agieren noch. Wenn die Auto nicht kommen, dann nehmen die sich einen Stein und schlagen mit dem Stein,
genau,
mit dem Ziegelstein eben, dann irgendwie also, die Scheibe ein. Genau.
Meine ich ja halt so. Die nehmen Werkzeuge zur Hand und erkennen Gefahren und so weiter. Und wenn die umfallen, dann und sich den Kopf stoßen, dann halten sie sich den auch. Ne? Also es gibt schon noch eine Art Bewusstsein.
Das ist noch ein bisschen Restgehirn, so wie bei den Bewegtbild-Bastarden zum Beispiel, um jetzt mal menschliche Pendants zu nennen.
Nett von dir.
Is aber it funny? Yeah, very.
Ja, aber es ist alles irgendwie hölzern inszeniert. Also auch wenn das, ich sehe, also pass auf, ich sehe hier die Blaupause drin von späteren Zombiefilmen und alles, was so Zombiefilme ausmacht, so dieses von wegen auch so die Überlebenden, die sich irgendwo verschanzen und dann aber auch selber sich nicht einig sind, was sie jetzt machen sollen und dann verschiedene Meinungen haben und dann auch so ein bisschen untereinander Streit herrscht.
Ja, da muss dann ich so ein dickes Veto einlegen, Alter. Also gerade jetzt, nachher sagst du wieder, ja, hängst hier meiner Formulierung auf, aber ich muss ja das nehmen, was du gesagt hast und ich finde, es mag sein, dass du hier Dinge hölzern findest, die Inszenierung ist es auf gar keinen Fall, Alter. Also weil das macht ja eine Menge des Films aus, Alter, wie der inszeniert ist. Und ich finde, die Inszenierung, der Inszenierung zu unterstellen, dass sie hölzern ist, das musst du jetzt echt mal begründen, Alter.
Okay, dann ist es nicht die Inszenierung, dann ist das Schauspiel oder die, die Inszenierung ist für mich auch so, wie man bestimmte Szenen halt irgendwie in Szene setzt, wie der Name ja schon sagt, inszenieren. Und wenn du siehst, dass jemand zum Beispiel auf jemanden einhaut, der auf der Erde ist und das ist off-camera und du siehst ihn dann so hauen, weißt du, so, anstatt irgendwie mit voller Wucht irgendwie auf denjenigen einzuschlagen oder so, das ist für mich unglaubwürdig, weil das wirkt wie einer, der einfach nur so die Arme hoch und runter nimmt und so tut, als wenn er gerade jemand, oder er schlägt halt an einem vorbei und das soll dann die Schlägerei sein. So,
naja, das aber das, halt, was du gerade demonstriert hast, also gestern hat eine Handbewegung von oben nach unten gemacht, die relativ unmotiviert wirkte, das war ja in diesem Fall von einem Zombie. Da sind wir wieder.
Wie, das war von einem Zombie.
Also das, die Szene, wenn ich die richtig, das jetzt richtig interpretiert habe, was du da machst.
Das war der Hauptprotagonist, der diese Bewegung macht. Der jemanden irgendwie kaputt, der jemanden totschlägt.
Echt, Alter? Ich finde, der hat schon meistens ziemlich gut Gas gegeben.
Nee, hat er nicht.
Okay.
Also in meinen Augen sah das alles aus, als wenn er, keine Ahnung, als wenn er da jemand Luft zufächert, als jemand totzuschlagen.
Also klar, siehst du auch in der Auseinandersetzung mit dem Familienvater, da wird natürlich wild in die Luft geschlagen.
Ja.
Aber das tut der Sache nur wirklich, also dann darfst du ja auch keinen Western aus den 50ern oder so angucken, Alter, weil da bist du ganz schnell bei sowas.
Die sind professioneller inszeniert.
Ach, okay. Ja. Nein, also ich finde, gerade wenn wir von der Inszenierung sprechen, dann muss man auf jeden Fall erwähnen, wie der es halt schafft, mit sehr wenig, vor allem finanziellen Mitteln und dafür aber eben mit einer guten Inszenierung eine Stimmung zu kreieren. Und also wie diese Bedrohung etabliert und erzählt wird, finde ich schon ziemlich geil gemacht, weil wir sind mit den Figuren dann in diesem Haus gefangen, kriegen die Informationen eben über Radio oder mal einen Blick aus dem Fenster oder dann später über Fernsehen, aber sind ansonsten halt auf dem Wissensstand von denen. Und ja, klar, ist tricky, weil man muss sich halt eben von diesem Zombie-Gedanken, den wir durch unsere Erfahrung haben, irgendwie lösen. Aber wenn du da mitgehst, so, dann funktioniert das, finde ich, schon echt gut mit der Inszenierung, weil die Bedrohung sich immer mehr aufbaut. Du merkst ja auch, sie kriegen so peu à peu ein paar Informationen dazu, wie so die eine mögliche Bekämpfung aussehen könnte, ne? Aber so die, bis dahin versuchen sie es ja und scheitern da mehr oder weniger. Und wie gnadenlos dann auch hier manche Figuren einfach hops gehen, finde ich halt schon auch ziemlich cool. Die Bastarde würden jetzt kompromisslos sagen.
Okay.
Weil es ist ja schon, also bei der einen oder anderen Figur ist es ja schon so zack, weg.
Ja,
und noch nicht mal nur durch Zombies, sondern halt eben auch durch menschliches Versagen. Und ich finde, ich habe dann schon auch immer, finde ich übrigens super, dass der Arzt, der hier zur Rate gezogen wird, Grimes heißt, Alter. So, es muss ja eine Hommage sein.
Ja, ja, denke ich
auch. Also ist mir davor nie aufgefallen, aber es sind da solche Kleinigkeiten drin. Und ich finde, Walking Dead hat es dann natürlich perfektioniert, aber hier wird es schon angeteased, dass obwohl du von draußen diese konstante Bedrohung hast, geht die eigentliche Bedrohung dann innerhalb der Gruppe los. Dass das dann eben so Machtspielchen losgehen oder wer übernimmt hier die Führung und ne, welche Entscheidungen werden getroffen und dass die sich dann untereinander beefen und sich gar nicht so sehr darauf konzentrieren, was draußen abgeht. Das ist alles damit drin, Alter. Und das einfach beim Film, der ein Abel und ein Ei gekostet hat, also das finde ich schon bemerkenswert. Aber ich bin bei dir, das ist natürlich jetzt nicht das spannungsgeladenste, was Zombie-Filme zu bieten haben. Und dann natürlich werden hier keine Gesichter runtergerupft und irgendwelche Augen aus dem Körper geplatzt und so. Logisch. Aber das wäre also zum einen aufgrund der Zeit und zum anderen eben auch aufgrund des Budgets halt nicht drin.
Das ist klar, das habe ich auch nicht erwartet.
Aber ich finde, was der mit seinen Mitteln macht, stimmungsmäßig, ist schon groß, ey.
Ja, ich fand es ein bisschen, also das, was du jetzt gerade aus meiner Perspektive fand ich das ein bisschen billig, so dieses Mittel über die News und übers Radio und über den Fernsehen jetzt da die ganzen Informationen reinzuschmeißen und dann so die Bedrohung, das hat mich so ein bisschen an War of the Worlds erinnert, so als das hat so angemutet wie so ein Hörspiel, weißt du, dass die Bedrohung dann
hauptsächlich aus dem Radio kommt. Ja, geht auch in die Richtung, aber das funktioniert doch auch.
Weil, Alter, nee, weil in dieser Zeit, wo du dann diese Radionachrichten und diese Fernsehberichte hast, ist in dem Hausmann 30 Minuten gar nichts passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Blendwerk war, so konzentriert dich mal auf die Radio-Stories, so was da Blutiges gibt, weil in dem Haus diese Diskussion zwischen ihm und den Leuten, auf die er da getroffen hat, das war echt todlangweilig. Da war 30 Minuten einfach nur so ins Leere treten für
das
mich.
Das ist maßlos übertrieben, Mann. Das kann ja gar nicht sein auf die Lauflänge. Das ist
meine Auffassung.
So, ja, gut. Ja.
Die waren 30 gesagt, Minuten in einem Zimmer, wo sie irgendwie Fenster barrikadiert haben, wo du dann zugeguckt hast, wie nichts passiert.
Naja, da geht's ja los dann mit den persönlichen Beziehungen untereinander und wie da eben dann die Machtspiele losgehen. Also ich finde das schon cool und vor allem finde ich das vollkommen legitim zu sagen, wir gehen mit unseren Hauptfiguren mit und sind auf dem Wissensstand und die Informationen, die es von außen gibt, kriegst du eben nur über Medien oder jemand muss raus und gucken und so.
Aber dich nervt doch auch immer, wenn Leute sich dumm verhalten in Filmen oder wenn die komische
Entscheidung treffen. Ja, aber die wissen ja nichts. Das ist ja das Geile aber, daran. Weißt du, es kommt eine neue Pandemie auf und niemand weiß, was los ist.
Ja, aber alles, was so Fluchtversuche angeht in motorisierten Vehikeln, so drücke ich es mal aus, das endet doch jedes Mal so in einer Szene, wo du denkst, so, Alter, warum?
Ja, das meine ich halt, weil da ein paar natürlich Unfähige auch dabei sind, ja, ne, so, und das eben halt fett überfordert mit der Situation und einfach zum Teil irrational handeln oder einfach halt eben zu emotional. Und das meine ich, da gehen dann halt recht kompromisslos einfach auch Leute drauf, weil die sich eben dem Szenario entsprechend hammerdämlich verhalten. Aber ich finde nicht, dass es damit dumm geschriebene Figuren sind, sondern das sind halt Leute, die einfach panisch reagieren auch.
Die fahren dann einfach gegen Baum oder was beim Flüchten.
Digga, das Auto brennt.
Nee, ich meine das Auto davor. Wo sie halt von dem Friedhof flüchtet.
Ach so, ja. Naja, klar, die ist ja völlig aufgedreht.
Okay. Weiß nicht. Das sind halt so ein paar Momente, naja.
Also ich meine, der Einzige, der ja wirklich einen kühlen Kopf bewahrt und deswegen auch da lange gut mitfährt, ist ja unsere Hauptfigur. Und das finde ich halt auch nochmal echt cool, ne, weil zum einen sehr untypisch, nicht nur für die Zeit, sondern generell für so eine Geschichte, dass Dwayne Johnson spielt. Jones heißt er, ne? Mhm. Und damit werden ja auch ein paar Klischees gebrochen, also.
Ohne Frage. Das war für die damalige Zeit auf jeden Fall bahnbrechend, so eine Hauptrolle zu besetzen.
Und vor allem das Schöne ist, die Figur war ja nicht irgendwie spezifisch dahingehend geschrieben. Das war eigentlich ein Truckfahrer, der ein bisschen grobschlächtiger unterwegs war.
Weiß er.
Und erst durch die Besetzung von Dwayne Jones haben die das dann auch angepasst, dass das eben zu seiner Interpretation der Figur passte. Und es ist schon, ich finde es eben cool, weil er wirklich einen recht kühlen Kopf behält.
Ja.
Und halt recht schnell eben die paar Informationen, die er hat, nutzt, um daraus eben entsprechende Konsequenzen zu ziehen. So. Und die anderen sind halt einfach wahnsinnig panisch.
Mein Highlight des Films in Kombination mit seiner Hautfarbe ist definitiv die Konsequenz am Ende.
Mm.
Womit der Film
das
dann abschließt.
Das Ende ist auch nochmal so krass, Alter.
Weil die Menschen, die dann dazukommen, wirken ja schon wie so ein Lynchmob.
Ja, voll.
Und
ja,
das hat dann so einen politischen Überbau, weißt du?
Ja, auch mit den Standbildern dann und so und der Szene danach noch. Und
voll,
so.
Also das ist auf jeden Fall ein hammergeiles Ende, wie ich finde. Das hat den Film für mich nochmal aufgewertet. Und ich sehe natürlich, dass das für 68 damals bestimmt bahnbrechend war, weißt du, die sind auf diesem Friedhof und da ist dieser Typ und das ist völlig so, der kommt auf sie zu und will die einfach nur angreifen so und die wissen nicht, was los ist, so sowas hast du im Kino wahrscheinlich noch nicht gesehen und dann kommen auf einmal drei Typen, die dich angreifen wollen und dann guckst du aus dem Fenster oder du guckst durch diesen Verschlag, durch die Bretter durch, womit du das Fenster zugenagelt hast und du siehst draußen auf einmal 20 von diesen, weißt du, hat man jetzt in 1000 Zombie-Filmen gesehen und in Walking Dead und Co., aber damals gab es das noch nicht. Deswegen so als Prototyp das diese Szene im Film gesehen zu haben und das zum ersten Mal zu erleben, ist bestimmt ein Erlebnis, definitiv.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, so wie Hip-Hop oder so wie die Harry-Potter-Generation. Ich glaube, jede Generation hat so ihren eigenen Zombie-Film.
Mhm.
Und meiner ist auch von Romero, aber halt die Generation danach, Dawn of the Dead aus den 80ern.
Du, das ist ja auch fein. Das wird auch, also Night of the Living Dead ist natürlich auch nicht mein Lieblings-Zombie-Film und ich gebe dir das.
Aber die Generation, die noch über uns steht, für die ist das natürlich wahrscheinlich ein Kultfilm. Weißt du, was ich meine? Also,
Ja, ja, bestimmt, auf jeden Fall. Klar, eben, wenn du das halt wirklich damals irgendwie mitbekommen hast, muss es bahnbrechend gewesen sein.
Ja, ja, voll.
Sein. Logisch. Und aber die Leute, klar, aus heutiger Sicht, natürlich sieht das Make-up aus, als hätte man denen halt eine Pizza ins Gesicht gedrückt. So, das gebe ich dir alles. Ich finde aber trotzdem eben, dass der mit dem bisschen, was der hatte, macht der krasse Sachen.
Ja, okay. Das, da verzeihst du ihm wahrscheinlich mehr als ich. Aber so die 20-Jährigen, die vielleicht mit World War Z aufgewachsen sind oder mit in den 90ern vielleicht diejenigen, die ein bisschen älter sind, Shaun of the Dead und Co., für die waren teilweise der Romero aus den 80ern, den ich ja so liebe, der Original Dawn of the Dead Zombie, der war wiederum zu altbacken für die. Der war zu viel 80s und keine Ahnung, mit diesen Rockern und so und das Schauspiel, damit kamen die wiederum nicht klar. Und ich komme wiederum nicht klar mit dem Original Night of the Living Dead, weil das eine Generation vor mir war und ich finde den irgendwie zu harmlos und zu hölzern und zu seltsam und da muss ich so ein bisschen so die Karte, die ich normalerweise immer so als Vorwurf raushole, weil ich sage so, Alter, öffnet euch mal ein bisschen für ältere Filme, da bin ich hier selbst an meine Grenzen gekommen und dachte so, das ist irgendwie nicht meine Generation.
Na, interessant.
Muss ich mir eingestehen. Aber ich sehe natürlich den Stellenwert, den er hat, so in der Filmbranche und dass man das Ganze dann ausgearbeitet hat und eher so ein bisschen so, dass die Blaupause ist von Zombie-Klischees und von vielen
also,
Filmen.
Also, weißt du, dass er damit den Stein ins Rollen gebracht hat, macht diesen Film nicht besser.
Ja, gut, das stimmt. Na,
also, da bin ich voll bei dir. Klar, kann man jetzt nicht sagen, hey, das muss ein 10-Punkte-Film sein, weil sonst hätte es alles, was danach kam, nicht in der Form gegeben. Hm. Das mag so sein, aber das macht den Film halt nicht makellos. So.
Hast du recht. Aber wir haben ja vorher so diese ganzen alten Zombie-Filme gesehen aus den 30ern, I Walk with a Zombie und hier White Zombie und wie sie alle hießen. Da war es ja alles so eine Voodoo-Bedrohung, weißt du? Irgendwie
ja,
so
genau. Und hier geht es halt wirklich Flash-Eaters.
Und hier geht es um Flash-Eaters. Hier geht es um Leute, die aus ihren Gräbern steigen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass die so bei den Leichen, die dann irgendwie kommen, da hast du halt so eine nackte Frau mit so einem Schild an. Also du siehst dann praktisch so, die lag halt in der im Leichenschauhaus, weißt du, und ist da aufgestanden. So von wegen, dass sie halt überall irgendwie, dass da überall Tote aufstehen können, egal wo die gerade sind oder wo die sich befinden. Das hat er schon ganz cool gemacht. Und dass sie auch alles Lebendige da essen, so diese Raupen und so, das hat man auch selten gesehen. Also er hat schon ein paar Momente, aber insgesamt fand ich den dann schon öde irgendwie, leider.
Krass. Na, schade.
Ja, fand ich auch.
Geglaubt, ja. So ging es mir bei ein paar von den anderen, ey.
Also jetzt einer von denen, den ich natürlich viel lieber gern gehabt hätte, aber das mir dann eingestehen muss, dass ich es nicht tue und dass ich den beim ersten und beim zweiten Mal auch nicht geil fand.
Ja, dann wird es ein drittes Mal auch nicht ändern.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Das ist einer der wenigen Klassiker, die jeder irgendwie gesehen haben muss, der nicht in meiner Sammlung ist und wahrscheinlich wird er da auch nicht landen.
Tja.
Ignorance is no excuse.
Nee. Bin halt, was soll ich
Banause.
Sagen?
Banause.
Ja, bin halt Banause.
Ja.
Ich bin zu jung für den Film.
Das wird sein.
Ja.
Basically a snarky millennial,
genau,
trapped in the body of a boomer.
So sieht's aus.
Du bist einfach nur trapped in the body of a boomer. Alter.
Trapped in the body of a boomer ist auch schön.
Ja, das wird sein. Na gut. Hast du noch was zu Night of the Living Dead?
Nee, Grüße an Jensmann. Ansonsten habe ich hier, glaube ich, nichts dazu.
Okay, dann Punkte. 7,8 auf IMDb. Metascore ist bei 89.
Alter,
und Letterboxd 4,0. Ja. Da hat er Fans.
Wie viel von dir?
7,5.
Na, war ich ja nah dran. 5 von mir.
Autsch.
Ja, aber ich glaube, ich habe mich insgesamt ein bisschen mehr verschätzt als du. Kann ich mir vorstellen.
Das werde ich jetzt mal rechnen.
Finde das mal raus. Ich hole in der Zeit die Lostrommel, weil wir haben ja die letzte Episode und dürfen wieder Lose ziehen.
Ach, ist das so?
Ist es soweit.
Okay, so, das heißt, ich soll jetzt Leuten erzählen, wie ich hier zusammenrechne oder was? Das ist super.
Right now I have to take a very important nap.
So kurz was anderes machen, ey. Nee, gut, zum Glück sind das ja hier keine langen Wege. Du bist schon wieder da mit der Lostrommel.
Ja, ich bin
wieder da. Und ich will noch kein bisschen weiter mit rechnen.
Rechne doch einfach laut.
Reden und rechnen gleichzeitig, das wird nichts, Alter. Das ist Multitasking, da bin ich noch nicht.
Ich schüttel in der Zeit die Lostrommel schön durch.
Mhm.
Sag mal, aber du hast doch ein offenes Los, oder? Hier, Virus und so hast du...
Ach, scheiße, ja, muss ich noch gucken.
Der war noch nicht.
Ja, hast du recht. Ich komme ja zu nix.
Der kommt doch zu nix.
Ja,
Mensch,
das ist
nur
das.
Aufträge. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen Luft, weil wir ja...
Okay.
Auf einen Schlag 6 Auftragsfilme hier abgehakt haben. Das ist auch mal schön.
Wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert.
Sind wir zweistellig?
Du ja.
Ich ja, du nicht.
Richtig.
Ah, das ist eine Antwort, wer gewonnen hat heute wahrscheinlich, auch gleichzeitig, wenn man überlegt.
Du bringst es auf 10,5, miese. Und ich bin bei 6.
Du bei 6. Ja gut, Horrorfilm raten, Alter. Feuer, was? Naja. Ist klar.
Ist klar.
Ist schwer.
Ja, es war zum Scheitern verurteilt.
Es war zum Scheitern verurteilt. Aber Glückwunsch, dann haben wir auch ein Monatsergebnis.
Ach ja?
Weil, ja, dadurch, dass die letzte reguläre Episode war, kannst du mit mir auch sagen, wie die ausgegangen ist, der Monat Oktober.
Da muss ich jetzt mich erstmal hier auf den aktuellen Stand bringen, Alter.
Muss die Leute jetzt noch weiter
unterhalten. Darauf war ich nicht vorbereitet, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. It is a very overrated movie. Welcher denn? Nein, ey, nee, ich habe original, glaube ich, für diesen Monat noch gar nicht, wann ging das los? Bei 56, wa?
Alter.
Siehst du? Du musst auch.
Gut, dann gucken wir mal einfach hier nach dem Release-Datum. Und,
ja, aber ich glaube, bei 56 ging's los.
Dann das, kann ich dir das sagen. Das
klingt irgendwie vernünftig.
14.12., 10., 7. Nee, 55 war noch September.
Ja, sag ich ja, bei 56 ging's los.
Ach so, richtig, ja. Dann hast du recht.
Okay, ja, die 56 hast du gewonnen. Dann zähle ich das mal kurz hier so.
Okay, die 57 war die Folge von...
Ja, siehst du, deswegen ist hier nichts mehr, weil das war so ein Chaos, Alter. Welches war die 57?
Das war von dir und Dave.
Okay.
Wo du über Paradise geredet hast und über Honey Don't.
Ach ja, gut. Unentschieden.
Okay, jeder einen Punkt.
Auch schön. Sehen wir es hier live.
Chronologisch weiter, 458.
Oh ja, das war ein klarer Sieg für mich.
Klarer Sieg.
Ja, also 1,5 zu 5, Alter, was willst du?
Almost doesn't count.
Ja.
Das zählt auch für die Siege. Und 459, die Zurück in die Zukunft-Folge.
Ja, ging auch an mich.
Ja, dann hast du wohl gewonnen.
Und das jetzt auch, ja. Machen wir ein 4 zu 1. Ja. Nee, zu 2.
4 zu 2?
Ja.
Ach stimmt, Dave hat ja noch einen Punkt für mich rausgeholt. Naja, gut. Ey, aber unentschieden bei den Support-Episoden.
Läuft. Hey, auf jeden Fall.
Immerhin, ja.
So, und jetzt ziehen wir neue Lose.
Jetzt ziehen wir neue Lose. Wer für wen?
Das fragst du jedes Mal. Na, du willst doch eh für dich selbst ziehen.
Nee, das stimmt nicht.
Nee? Na, dann zieh eins für mich.
Ich zieh eins. Ich würde mich freuen, wenn du ein Los für mich ziehen würdest.
Okay.
Okay.
Alter Wichser.
Ich habe zwei gezogen. Welches willst du?
Dieses.
Okay. Da hingen nämlich zwei Lose zusammen und Lee hat sich jetzt eins von diesen beiden Losen gepickt. Das andere habe ich wieder reingefeuert. Sozusagen hast du das Schicksal mit beeinflusst.
Ja.
Oh, ich glaube, es ist eine Karteileiche.
Nämlich?
Der Tanz des Drachen? War das nicht dieser Film, den du schon mal hattest?
Hatte ich.
Ja, Markus, September 23 reingeschmissen. Aber ich glaube, du hast ihn schon mal in irgendeinem anderen Kontext besprochen.
Der Tanz des Drachen. Jetzt müssen wir das wirklich nachgucken, weil wir sonst nicht...
Guck mal, ob du den schon mal hattest, weil ich glaube, der war schon, aber du kennst ihn wahrscheinlich unter dem Originaltitel.
The Last Dragon. Ist das der?
Ja.
Ja, das irgendwie klingelt da was. So, ich kann das doch... Warum mache ich das nicht gleich auf Letterboxd? Dann kann ich auch sagen, wann ich den
gelockt habe. Letterboxd oder Tabelle. Aber ich glaube, du hast ihn schon besprochen.
Ja.
Hast du.
3 Sterne von mir.
Ja, Markus, so. Kürzeste Rezension der Welt. 3 Sterne von Lee. Danke für dieses Los.
So, dann sag ich dir erstmal, was du gucken musst. Sing Street.
Sing Street?
Ja, hat das Olli im Januar reingeschmissen.
Das ist ein Rewatch auf jeden Fall. Sing Street habe ich zu Hause im Regal. Januar 25,
ich
okay.
Den habe ich noch nicht gesehen, Alter.
Hast du noch nicht gesehen?
Sing Street, nee.
Potenzieller Tausch?
Potenzieller Tausch.
Dann schauen wir mal, was ich ziehe. Aber es ist ein guter Film. So, gucken wir, ob ich noch eine Karteileiche hier rausfische. Tatsächlich, Alter.
Im Ernst.
Noch eine Karteileiche.
Frühjahrsputz.
Heldin von Alvin.
Im Herbst.
Den ihm weggeschnappt hast. Ach, weil du die aktuelle
Filme
anguckst.
Ja, ist ja gut. Ja.
Ja, ist ja gut.
Immer drauf rumreiten, ey, Alter.
Kriege ich mal Props, dass ich hier die Lostrommel ein bisschen aufräume?
So ein Quatsch.
So, jetzt wieder ganz nach unten gegriffen. Okay, der war noch nicht. Klickt schon wieder nach einem Halloween-Special.
Oh nein.
Atom Bomb. Succubus. Den Teufel im Leib. Hier steht doch nicht mal ein Ja.
Das darf doch nicht wahr sein.
Und,
als hätte ich jetzt nicht genug Horrorfilme geguckt. Leute, was...
Ja, hier kommt der nächste.
Fucking hell. Willst du tauschen?
Oh, gerne.
Aha.
Darf ich recherchieren?
Ja, klar.
Okay, ich recherchiere, weil vielleicht besteht da die Chance, dass der doch mich anlächelt.
Gucken wir mal. Ist das der von 89?
Hier steht ja kein Jahr.
Tatsächlich.
Den Teufel im Leib, ja.
Nee, den will ich sehen.
89.
Der spielt in der Schweiz. Den muss ich doch gucken.
Alter. Ach, siehst du, dann ist es vielleicht einer von denen, weil lustigerweise haben wir ja von Attenbomb bei der 20er-Ziehung, der hat uns ja mal, zweimal hat uns ja zur Wahl gesetzt, welchen Film wir in den Lostopf schmeißen, ja, welchen wir als Auftragsfilm nehmen. Und die beiden, die praktisch so den zweiten Platz gemacht haben, die in der Lostrommel gelandet sind, die haben wir beide gezogen in der 20er-Ziehung. Mhm. Ja, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 89 vom österreichischen Regisseur.
Film. Okay. Alter, mit Peter Simonischek, sehr schön.
Drama, Horror, Mystery und Sexploitation. Mhm. Ja, dann mach mal.
Klingt vielversprechend.
Da gucke ich mir nochmal Sing Street an, als Rewatch aus dem Jahr 2016 für Olli.
Ja.
Dann bleiben wir bei unseren Losen und herzlichen Glückwunsch an diese beiden Herren.
Wunderbar.
Ja. Haben wir das auch erledigt?
Mhm.
Und dann dürfen wir uns bedanken bei euch und hoffen, ihr hattet Spaß an den besprochenen Horrorfilmen in diesem Special. Und wenn ihr mit Horrorfilmen nichts anfangen könnt, so sind Freunde von Malle Hits zumindest auf ihre Kosten gekommen.
Ja,
ist ja auch nicht schlecht.
Nehmt's mir nicht übel, dass ich hier wahrscheinlich im Schnitt ein bisschen schlechter unterwegs war als Guess. Aber nicht nur, es gab Filme, da war ich knallhart besser als du.
Ja, das stimmt, ja. Teilweise höher mit den Punkten. Teilweise musstest du ja hier die Kastanie aus dem Feuer holen.
Mhm.
Aber danke auch an die Supporterschaft, die diese Filme alle in den Ring geworfen haben und die uns immer Auftragsfilme und Losfilme beisteuern. Und wenn ihr jetzt so Normalsterbliche seid oder Flaschensammler da draußen und fragt euch, wie geht denn das? Wie willst du den Leuten mal klären, wo man das denn machen kann?
Ja, das kann man auf Patreon und auf Steady machen. Also das eine ist die amerikanische Plattform, das andere ist die deutsche. Sucht es euch aus, wir sind auf beiden vertreten. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Pakete. Und je nachdem, wie viel Kohle ihr beisteuern möchtet, kriegt ihr dann unterschiedliche Dinge, die ihr damit tun könnt.
Richtig. Es gibt nämlich auch noch Sonderepisoden und Tabelleneinsicht von allen besprochenen Filmen bisher. Und falls euch nur vereinzelt irgendeine Episode interessiert, weil ihr wegen dem Line-Up da reinschauen wollt, dürft ihr die auch einzeln käuflich erwerben, ohne euch bei Patreon Steady anzumelden.
Ja.
Dazu müsst ihr bei Patreon einfach reingehen und müsst auf Folge kaufen gehen. Und dann könnt ihr die Folgen auch einzeln streamen.
Das ist jetzt der neueste Shit.
Das ist der neueste Shit. Also es geht bei den letzten Folgen. Ich werde mich irgendwann ransetzen und werde diese Umstellung dann auch bei allen anderen Folgen einstellen.
Ja.
Wir geben dann hier in der Episode Bescheid, wenn das dann soweit ist und ihr dürft alle Folgen kaufen. Bis jetzt betrifft es die letzten 4-5 Folgen.
Ja.
Alright.
Das ist der Plan.
Das ist der Plan. Unser Plan ist fertig für heute.
Yep.
Und dann gehen wir in den wohlverdienten Feierabend.
Mhm.
Nächste Folge wieder ohne geplante Horrorfilme. Und die restlichen Auftragsfilme, die wir für Oktober haben, sind jetzt auch nicht aus dem Horrorgenre. Insofern passt das ganz gut. Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung hier.
Ja.
Aber ansonsten natürlich trotzdem für euch Happy Halloween. Direkt an Halloween kommt eine neue Bewegt-Bastard-Folge. Und auch die ist ein bisschen artverwandt, aber auch nicht so, lasst euch überraschen einfach. So viel dann am Freitag, was da kommt.
Genug Bastarde gedisst jetzt.
Wir wollen nicht spoilern, so deswegen
ja,
werde ich mal nicht verraten, was da kommt. Aber
ja.
Streng genommen hat es was mit Halloween zu tun.
It's time for Dave to turn this shit around. That's what time it is.
That's what time it is. Und Dennis ist auch noch dabei. Insofern freut euch auf die beiden.
Ja.
Wir sind erstmal raus und uns hört ihr am Sonntag für die Supporterschaft und am nächsten Dienstag für den Rest der Gemeinde.
Yes, genau das.
Tschüss, Happy Halloween.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.